Ich glaube, wir berichten ja immer wieder über Comebacks. Und jetzt in dieser Woche, dank der Screenforce Days 2026, ist ein Comeback dabei. Damit hätte ich wirklich nicht mehr gerechnet. Wir hatten ja die Comebacks der Gerichtsshows schon. Ne? Wir hatten Salisch, hier Wetzel hatten wir. Und jetzt kommt er zurück. Der eine TV-Richter. An wen denkst du?
Alexander Holt?
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, weil, also, was weißt du von Alexander Holt in den letzten Jahren?
Ich weiß gar nichts über den, fällt mir gerade auf.
Echt?
Nee.
Hast du nicht diese ganzen Sachen, diese ganzen Artikel immer, was macht Alexander Holt heute?
Und so? Nee.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Bayern-Ding, weil Alexander Holt ist ja mittlerweile Politiker.
Okay.
Also nicht einfach so irgendein Politiker.
Ja.
Sondern Alexander Holt ist mittlerweile
Gouverneur.
Im Bayerischen Landtag.
Oh.
Nee, ja, fast. Also er sitzt im Bayerischen Landtag für die, ich glaube, die Freien Wähler. Und er ist der Vize-Landtagspräsident. Also er ist quasi mit der oberste Staatsverantwortliche von dem Bundesland Freistaat Bayern. Also das ist er immer noch. Ne? Er ist das weiterhin. Und kommt trotzdem mit 64 Jahren jetzt zurück als Alexander Holt.
Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Ja, zu Recht. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist eine stinknormale Ausgabe, wie ich mittlerweile zu sagen pflege, und aber keine stinknormale Co-Moderatorin natürlich, sondern die einzigartige Nathalie.
Hallo.
Ja, welcome back, sag ich mal. Es ist die Pause zwischen den Bachelor-Besprechungen. Stattdessen haben wir wirklich heute Fernsehen für alle Retro-Feeling, weil wir quasi eine Show reviewen, die wir beide, glaube ich, schon von Beginn an scheiße finden.
Also, wo wir einfach, das hatten wir auch schon lange nicht mehr eigentlich.
Naja, aber wo man auch wenig Sympathien mitbringt, aber wo man einfach sagt, ja, das ist neu, das müssen wir jetzt gucken.
Ja.
Und wir haben es dann einfach mal geguckt. Zusätzlich haben wir die Screenforce Days, die auch zu dieser Show dazugehören. Sie waren, glaube ich, Teil der ersten beiden Folgen oder so, die wir jemals aufgenommen haben. Jedes Jahr trifft sich ja die TV-Branche in Köln und stellt das Programm des nächsten Jahres vor. Das haben wir dabei. Und wir haben noch einen Cast, nämlich den von Die Verräter. Also es ist wirklich für jeden was dabei, glaube ich. Wollen wir direkt mit den Cast beginnen, oder?
Ja, finde ich gut. Guter Einstieg.
Also Verräter ist ja jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hätte ich jetzt gesagt, weil ja im letzten Jahr kamen auch die Werwölfe. Die Werwölfe haben auch gerade den Deutschen Entertainment Award gewonnen für seine erste Staffel. Die zweite Staffel kommt auch bald, kann ich sagen. Und und Verräter, die sind irgendwie... Die letzte Staffel war einfach nicht so gut, oder? Das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, also ich finde ja immer irgendwas an Verräter, was ich halt funny finde und gut finde. Aber wir hatten ja auch einige Kritikpunkte, so von wegen zu wenig Folgen, zu viele Leute und so weiter. Und dann ist es einfach nicht so spannend.
Ja, also ich war wirklich, also jetzt im Rückblick auch so, das war ja diese, ich finde auch wirklich zu overpowerte Staffel für die Verräter. Also ich hoffe, sie machen einfach einen Verräter weniger. Auch dieses Thema nachnominieren und so ist immer so ein bisschen zwiespältig. Und ja, I don't know. Ich hoffe einfach mal auf eine Staffel, wo die Verräter nicht so die Oberhand haben irgendwie.
Ja.
Und ja, vielleicht klappt es mit diesem Cast, der jetzt announced wurde. Natürlich in traditioneller Manier, die ich ja immer liebe. Ne, diese Art und Weise, dass der Cast einmal so einen Satz dann jeweils aufsagt, passend natürlich zu seinem Beruf oder seiner Prominenz, und dann immer irgendwie, ich habe hier keinen aufgeschrieben, aber irgendwie Urs Meier, ne, ist dabei, der Schiedsrichter, und irgendwie Fair Play ist als Schiedsrichter mein Thema. Aber vielleicht begehe ich ja diesmal ein Foul. So dieses nochmal, ne? Oh Gott.
Das ist auch so ein bisschen KI generiert, klingt das.
Ja, ja. Ja, also es ist, ich finde es großartig, diese Teaser immer auf die neue Staffel, diese Cast-Announcements. Naja, ich lese mal, wir gehen mal der Reihe nach durch. Also mit dabei, Kathi Hummels.
Geil. Love ja. It, wirklich.
Ist, glaube ich, genau richtig in solchen Shows. Also ne, wir haben ja oftmals voll. Auch mal ihre Kritik geübt, aber sie hat ihren Platz im deutschen Fernsehen und wenn irgendwo, dann glaube ich bei sowas.
Ja.
Ja, dann haben wir dabei Max Kruse.
Auch geil.
Ja, er ist natürlich der pokernde Fußballspieler, ne? Der Sportler mit dem Hang zum Glücksspiel. Er ist natürlich hier genau richtig. Also das ist natürlich auch schön. Man muss auch sagen, strategisch seine Frau in den letzten Jahren eher in Erscheinung gekommen, aber jetzt auch er zieht nach. Dann haben wir dabei Hardy Krüger.
So. Wow. Zuletzt ja. bekannt als seine Rolle in Schlafender Ollermann in der Hängematte.
Ja. Ja. Dschungelcamp haben wir später auch nochmal News übrigens.
Ja.
Dann ikonisch Tine Wittler.
Das finde ich auch lustig, dass die auch mit, wie haben sie sie genannt? Wie sagt man? Inneneinrichtungsexpertin oder sowas, oder?
Ja.
Stand da, glaube ich. Ja. Wo ja, ja mittlerweile jeder weiß, dass Tine Wittler eigentlich nichts so wirklich mit diesem Beruf zu tun hatte, aber okay, wir tun einfach so, als wäre das die Wahrheit.
Ja, tun wir einfach mal so. Also sie ist jetzt für uns die Inneneinrichtungsexpertin, auch bei ihr, ne? Einfach, hier könnte man auch sagen, TV-Comeback, aber sie saß zuletzt, glaube ich, vor 2-3 Jahren in irgendeiner Jury bei Kabel 1 mal für irgendeine so eine Heimwerkershow oder irgendwie sowas.
Ja, okay.
Ja. Dann haben wir dabei Ralf Morgenstern. Auch lang nichts mehr gehört.
Ja, ich dachte auch so irgendwie, das ist auch so ein, da haben sie mal ein bisschen in die Nullerjahre-Kiste gegriffen, haben mal geguckt. Ja, so, ja, wer,
die Mottenkiste.
Hallo, es ist doch jetzt hier Y2K, ist doch wieder da. Da muss man auch mal die Leute wieder rausholen, die da so ständig im Fernsehen waren.
Ja. Also warum nicht? Ne? Man kann einfach alle mal rausholen, wo man auch ja einfach mal so, also immer, wo auch dieser typische SEO-Artikel, Ralf Morgenstern, was macht er heute,
genau.
Wo der auch Sinn ergibt, ne? Wo man die dann wieder sich über Klicks freuen können bei ja. wunderbar.de. Naja, also für mich auch Ralf Morgenstern ist so ein, für mich eigentlich, ich glaube, wir sind auch irgendwie zu jung, um ihn wirklich als Promi noch erlebt zu haben. Also für mich ist er nur so ein Chartshow-Gesicht eigentlich auch.
Ja, naja.
Aber was hat er denn gemacht? Dann sag mal.
Na, für mich ist er einfach so einer, der eingeladen wird in Sendungen.
Ja, eben, aber sag ich doch. Das ja. mache ich doch. Professioneller
Gast. Das ist doch ein Promi.
Aber er muss ja mal irgendwas gemacht haben. Er ist doch irgendwie, der ist doch wahrscheinlich Schauspieler, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt auch so einer, der so viel eigentlich abseits, also nicht im Fernsehen jetzt direkt so bekannt geworden ist, sondern eher vorher so im Theater und sowas, oder? Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann dadurch ist es dann ein bisschen, ja, irgendwann meint jemand, ja, komm noch mal hier vor die Kamera oder so. Ich weiß nicht, denke ich mal. Das ist eher so eine... Ja, so ein It-Girl quasi ist.
Also das kann man wirklich zu allen hier sagen, wo man sich denkt, wie seid ihr denn auf die nochmal, warum holt ihr die nochmal raus? Also Urs Meier, Schiedsrichter, war auch lange ZDF-Experte als Schiedsrichter eben. Und das ist eigentlich, glaube ich, so seine TV-Erfahrung.
Mhm.
Kennst du dich so gut, oder?
Ja, den Namen so kenne ich schon, ja. Bestimmt auch mal irgendwas gehört damals.
Legendär meiner Meinung nach das damalige Experten-Team bei der, ich glaube, EM 2008 mit Jürgen Klopp und Urs Meier. Das war damals legendär.
Okay.
Ich glaube, mit Olli Welke sogar als Moderator, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es war nicht die WM oder EM, ich glaube, das war 2012 dann, als Janine Michaelsen dann an der Ostseeküste oder Nordseeküste stand. Weißt du das noch? Mit Olli Kahn?
Ah, doch. Mit euch haben sie doch die,
ja, da haben sie doch die das ZDF-Studio so an der Küste aufgebaut, an der Nordseeküste.
Ja.
Ja, das war nicht hier Urs Meyers großer Auftritt, glaube ich. Naja, dann haben wir dabei Payman Amin.
Das ist doch auch, also, hä? Das ist doch crazy. Das sind doch unsere Leute.
Ja, es ist Fernsehen für Anfang 30-Jährige. Das ist.
Love it.
Nein, aber Payman ist für mich jetzt in letzter Zeit eigentlich bekannt geworden als der in allen GNTM-Enthüllungsdokus immer ja, so auftritt als so ja, der ja. Kronzeuge.
Ja, ja, als wäre er da auch nicht dran beteiligt gewesen. Das liebe genau, ich auch. Ja. Dass er dann bei Dieb und Deutlich irgendwie sitzt und dann so von oben herab so sagen kann, ja, also das war schon krass.
Ich denke so, wie Heidi das alles gemacht hat, ne?
Ja, Girl, du warst genauso ein Teil davon, okay.
Ja, das ist so mittlerweile sein Promi-Status. Dann Mareike Amado.
Ja, auch sehr gut.
Ja, da geht man noch weiter zurück in der TV-Geschichte natürlich.
Ja.
Ja. Ist Mareike Amado mit, ich bringe es immer durcheinander, ist sie mit John de Mol zusammen? Nee.
Nein, nicht, ne? Linda de Mol.
Nee, aber Linda de Mol, aber sie war mit John de Mol. Ich glaube, John de Mol hat mittlerweile eine neue.
Okay, oder? Ja, weiß ich nicht.
Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Weiß ich nicht.
Ich bringe die Holländerinnen alle durcheinander.
Auf jeden Fall ist Mareike ja das absolute Single-Girl. Das ist ja so ihr Aushängeschild.
Ja.
Dass sie so halt so bei den älteren Ladies dann immer so sagt, ja, nö, ich will auch eigentlich keinen mehr.
Ja, aber manche würden aber sie trotzdem als GILF bezeichnen, ne? Das habe ich auch schon gehört.
Ja, das ist ja auch, das geht ja auch zusammen.
Absolut, absolut. Dann, ich nenne jetzt mal so drei, die ich absolut und die ich alle, glaube ich, auch im selben Dings verorten würde.
Ja.
Alexa Maria Surhold, Anja Niedig und Philipp Fleiter.
Das sind die, Philipp Fleiter ist der Podcaster, ne?
Ach so, okay, das ist der Podcaster.
Das ist der auch den Tatort, oder? War der das? Na, jedenfalls macht er irgendwas mit so Crime. Dings.
Verbrechen von nebenan, glaube ich, habe ich gelesen.
Ja, ja, oder? Genau. Ich dachte irgendwie, das war auch der den Tatort-Podcast gemacht hat.
Ja,
aber die sehen auch alle recht gleich aus, die Männer. Sorry.
Ja, und die anderen sind halt Soap-Leute, ne? Also da habe ich auch in diesen Statements war dann irgendwie auch drin, alles, was zählt, ist für mich, ne? Das war dann nur ja. So reingebaut war dann so, unter uns gesagt.
Ja.
Das hat der Letzte checkt, woher die kommen. Also dazu kann ich nichts sagen. Dann Marcel Nguyen.
Ja.
Ist ja, glaube ich, der Turner.
Ja. Ja. Das ist ja, doch dein Nachbar, oder?
Ist mein Nachbar tatsächlich, ja.
Genau.
Ja. Dann haben wir Gabriel Kelly, natürlich bekannt als Tänzer mittlerweile.
Ja.
Papis Love Day. Lang nichts mehr gehört nach dem Dschungelcamp.
Ja,
und
stimmt.
Dann ist er mir eines Tages am Münchner Hauptbahnhof entgegengekommen. In die Arme gelaufen.
Stimmt. Oh mein Gott, ich muss noch kurz erzählen, wegen Promi-Begegnungen, weil das einfach so lustig war. Ich war letztens mit Jule und Janske in Berlin und dann sind wir erstmal was.
Für alle.
Genau, und dann sind wir erstmal wollten was brunchen und sind zum Hackischen Markt gefahren. Also es war wirklich, wir waren am Bahnhof und wir so nahmen, wir haben Hunger und dann sind wir da hingefahren und direkt in dem ersten Café, wo wir saßen, direkt neben uns am Tisch. Ich sag so, ich überlege, ob ich das und das Gericht bestellen will, aber ich habe Angst, dass es ein bisschen scharf ist. Jans gesagt, oh, die Frauen neben uns, die haben das auch. Frag doch einfach mal, ob es sehr scharf ist. Ich gucke rüber, da sitzt.
Warte, darf ich raten?
Ja, oh, ja.
Oh Mann, jetzt habe ich es gleich schon.
Was?
Diana zur Löwe.
Ja!
Oder? Ja. Ja, okay.
Ich fand das so lustig. Es war auch nicht so voll da drin, so, die hätten auch irgendwo anders sitzen können. Nein, es war direkt neben uns und ich war wirklich kurz davor zu fragen, Entschuldigung, ist das Essen, ist das sehr scharf? Ja, wie man eben dann, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, dann redet. Dann habe ich sie erkannt und dann dachte ich so, oh, nee, wäre ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Ja,
aber krass, in welchem Nobelschuppen ihr unterwegs seid anscheinend.
Das war jetzt nichts Besonderes.
Das war einfach zwei Sterne Restaurant.
Das war schön so, und man konnte, das war halt auch so ein bisschen so, dass man da dann auch so mit dem Laptop irgendwie vor, also so wie alles in Berlin, da irgendwie sitzen kann und irgendwas arbeiten kann. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, ja, da begegne ich jetzt hier irgendwem, den man kennt. Und das Lustige war auch, das Einzige, was wir so ein bisschen gehört haben, was sie so erzählt haben, war einmal, hat sie da von ihrer Firma irgendwie, ich weiß nicht, Jule wusste den Namen, wo sie irgendwie investiert hat, da hat sie irgendwas von erzählt. Und dann noch einen Satz, wo sie meinte, ja, ich könnte halt immer gut schick essen gehen. Das fand ich so lustig. Dass ich dachte so, wir hören zwei Sätze und die entsprechen komplett halt diesem Klischee, was man so im Kopf hat von ihr. Ja, das
finde
ich.
Aber ich finde, Diana zu Löwen würde hier auch reinpassen, oder? Mal bei Die Verräter.
Ach so, ich dachte jetzt in dem Podcast.
Ja, hier auch natürlich, jederzeit.
Als Gast, klar, lad ein, einfach klar, warum nicht? Ja, also bei die Verräter auf jeden Fall, aber ich glaube, die würde auch schnell entweder verdächtigt werden und dann einfach so rausgeworfen werden, so von den anderen, beim ersten runden Tisch, einfach weil die so sagen, ja, man kann dich einfach nicht einschätzen und so insgeheim denken die alle so, ja, die ist halt unsympathisch. Und als Verräterin, glaube ich, würde sie schnell so Mental Breakdown bekommen.
Aber man muss auch sagen, dass Janske die Promis wirklich anzieht. Ne? Weil
ja.
als ich letztes Jahr mit ihr unterwegs war, nach dem Pro7-Fest, da waren wir am Tag danach auch noch was essen. Und dann sind wir so durch Hamburg gegangen und dann sage ich so, schau mal nach rechts, da sitzen doch zwei und dann saßen da Theresia Fischer und Stefan.
Das ist auch geil.
Ja, das waren die Promis, die wir gesehen haben da letztes Jahr. Und ich bin ja mit, schon in zwei Wochen jetzt, bin ich mit Janske beim ProSiebenfest wieder.
Ja.
Und sehen noch mehr Promis.
Da bin ich auch gespannt, wer da diesmal so auftaucht.
Ja. Ja, vielleicht erste Anzeichen dann später bei den Screenforce Days Thema ProSieben. Ne, da kann es ja schon erste Anzeichen dafür geben.
Mhm.
So, wir waren bei Nguyen, Kelly, Love Day, Niedig, Philipp Fleiter. Ja, noch an Katrin Bendixen, a.k.a. Affe auf Bike.
Ja, bei der dachte ich auch so, irgendwie werden die und Gabriel jetzt immer zusammengecastet. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so einen gemeinsamen Best-Friend-Vertrag haben oder so.
Ja, ja.
Die sind jetzt irgendwie da immer zu. Aber ja, gut, warum nicht? Finde ich jetzt auch nicht irgendwie unsympathisch oder so.
Wenn ich raten müsste, einer von beiden wird dann auch Verräter, oder?
Ja, das ist halt wieder so das Problem bei der Promi-Version, dass ich da auch schon so dachte, es war ja in der letzten Staffel auch so, dass eben die Let's Dance-Jury, die ja sich mega gut kennen und ja auch halt zusammen im Urlaub sind und so, dass die dann natürlich anders sich wahrnehmen da in so einer Show. Und bei Gabriel und Ann-Kathrin ist es ja auch so, also die machen ja auch mega viel zusammen. Das nervt mich dann irgendwie ein bisschen, weil dann, ja, es ist schon, wie du sagst, schon die Chancen sind halt hoch, dass einer von beiden das wird. Und ja, ich hoffe eigentlich, dass keiner Verräter wird. Wobei bei Gabriel kann ich es mir eigentlich vorstellen, weil der ja so, ja, der ist ja so ein Golden Boy irgendwie, dass die dann so sagen, ja, das ist doch geil, so einer, da denken die nicht dran und du bist ja so vertrauenswürdig und so loyal.
Es ist halt wirklich einfach ein anderes Game immer, ne, mit diesen Promis, weil
ja.
Der Unterschied halt bei Verräter ist halt, oder bei Werwolf ist halt immer, du kennst halt literally die Leute nicht, deswegen hast du eben, der ganze Sinn des Ganzen ist, dass du keine Vorurteile hast und hier hast du halt Vorurteile, das stellt einfach dieses Game so ein bisschen auf den Kopf und klar gibt es neue Situationen, weil man dann irgendwie sich erstmal aus einem Verdacht rausquatschen muss vielleicht oder aber ich finde es letztendlich, wenn ich jetzt auch den direkten Vergleich zu den Verrätern habe, finde ich es einfach mittlerweile das unspannendere Format, diese Promi-Version zumindest, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es unspannender. Vor allem in UK gibt es ja auch mittlerweile halt die Promi-Version. Ja. Also kommt ja auch immer beides. Ich glaube, das jetzt Promi im Herbst und die normalen sind immer so Anfang des Jahres im Winter. Und da ist es halt aber trotzdem Fun, weil da sind auch viel mehr Promis. Also bei uns sind ja so relativ wenig dafür, dass da ja auch viel rausgeworfen wird. Und dann ist es irgendwie auch so schnell vorbei. Und da, ich weiß gar nicht, ob genauso viele wie in dem Original oder halt so ein paar weniger, aber wirklich, also es sind wirklich, wirklich viele Leute. Und die haben natürlich auch halt einfach andere Leute, die sie da reinholen können. So, das sind dann schon so Leute, die halt nicht, ne, ins, also sorry, no shade, aber die halt nicht in 2000ern mal so eine Sendung hatten, die so ein bisschen, jetzt so ein bisschen trashy, trashy daherkommt, wenn man zurückschaut, sondern so in der nächsten Staffel ist zum Beispiel halt James Acaster dabei und halt auch so Emmy-nominierte Schauspieler und so.
Aber das sind ja jetzt auch nicht Oscar-Gewinner, ne? Also man muss ja auch sagen, das ist
aber da sind schon Leute, die auch so, also es sind jetzt nicht nur Comedians, so, da ist schon alles dabei. Und dadurch, dass es so gut läuft, haben die natürlich dann auch Bock, da mitzumachen. Also wenn die sehen, dass die Sendung jetzt kein Scheiß ist, dann machen natürlich auch so, ne, wirklich es auch so ein bisschen Prestige-Leute mit.
Es ist halt die Promi-Show, die du machen kannst, ne, wo du halt wenig, also gar kein Verlust hast an irgendwie Rufschädigung, also dass du Rufschädigung erlebst oder sowas. Das ist einfach eine wahnsinnig viel geguckte Show immer noch und deswegen gehen die Leute da halt auch gerne hin und das macht ja auch Spaß, ne? Es ist halt einfach und wenn die Verräter in Deutschland auch so ein Kassenschlager wäre, ne, mit so krassen Quoten, da würden dann natürlich die Leute auch die Hütte einrennen. Und man muss auch sagen, den Verrätern kann man jetzt nicht den Vorwurf machen, dass die alle Staffeln so schlecht besetzt waren. Also da waren sie auch.
Nee, finde ich auch nicht. Das ist ja eh das deutsche Problem, was wir ja auch schon mal hier bei der Kaulitz-Show damals hatten und so, dass einfach wir sind halt nicht so ein Celebrity-Land. Das kommt ja auch noch mit dazu. Aber ich finde, dadurch gucke ich zum Beispiel jetzt auf UK, auf die Version, freue ich mich halt mehr, weil die halt noch einen anderen, da kennen sich ja auch Leute so, aber die haben dann irgendwie mehr so eine, weiß ich nicht, halt irgendwie ein bisschen witziger dann als jetzt bei uns. Ja, die Let's Dance Jury und dann ist alles so ein bisschen offensichtlich und da bin ich jetzt so, oh mein Gott, das ist ja schon abgedreht, was wenn irgendwie James A. Caster und Richard E. Grant zusammen gewonnen haben, so, das ist ja voll die komische Kombi, die passieren könnte oder ja. Die eine von Industry hat auch mitgemacht, den liebe ich auch. Da dachte ich schon so, die könnte auch, was, wenn die mit James Acaster zusammen Traitor war. So, ja.
Ja, es ist schon ein anderes Interesse-Level, als wenn Soapstar Nummer 1 und Soapstar Nummer 2 und irgendwie Let's Dance-Finalistin 2006. So, also das ist ja, bei RTL hast du das Problem, du hast immer zwei gut besetzte Staffeln und danach wird alles mit Let's Dance vollgepumpt. Das ist halt ja, so läuft es halt da. Ne? Und es geht weiter hier auch mit Julina Drews. Die war doch auch schon, oder?
Bei Let's Dance? Bei Let's Dance? Echt?
Oder? Oder weiß wo war die schon?
Weiß ich nicht. Ich kenne die nur, weil die mit, weil die diese Nepo-Baby-Gruppe hat. Deswegen. Aber wir haben schon so gesagt, Julina Drews will die neue Marie Reim werden. Bei der letzten Staffel.
Es ist halt auch wirklich so besetzt, dass man das halt denken muss auch so.
Also ja,
es muss
aber halt ich glaube, so die ist schon ein anderer Charakter. Die kommt schon ein bisschen anders rüber. Weil Marie Reim, das war ja eigentlich mein Liebling der letzten Staffel, weil die ja völlig irre war. Also die war ja einfach nur konfus ohne Ende.
Ja, und die letzten sind Julia und Nina Meise. Wer ist das denn nochmal?
Kenn ich nicht.
Ja, okay. Na gut, das ist der Cast. Wie schon gesagt, ne, es geht in der Quantität manchmal so promimäßig die Luft aus irgendwie bei so Shows, aber es ist ja auch eigentlich sollte das ja auch gar kein Thema sein, dieses Promi-Level, sondern eigentlich sollte es ja bei Die Verräter darum gehen, dass am Ende das Spiel gut ist und dass die Charaktere auch irgendwie das Spiel gut spielen. Und das war aber in den letzten Jahren auch manchmal das Problem. Vielleicht auch durch den Promi-Faktor. Naja, who knows. Dann gehen wir doch gleich zu den Screenforce Days. Da gibt es ja einige News. Welcher Sender würde dich am meisten interessieren? Also ich habe im Angebot RTL, dann noch RTL 2, dann noch Pro7 und noch, warte mal, habe ich noch was? Ja, ich habe Warner Brothers Discovery mit Tele5 und D-Max und so weiter. Dann habe ich noch Disney Channel oder Disney TV. Ah ja, stimmt, das ist nämlich die News. Disney Channel wird zu Disney TV.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist es auch schon.
Ja, dann mach doch mal Pro7.
Okay. Da, also Pro7 Sat.1 ist damit gemeint. Ne? Pro7 Sat.1, die ganze Senderfamilie. Und für uns besonders interessant, weil alle News hier natürlich besonders relevant sind bei der Pro7 Sommerfeier, Pro7 Join Sat.1. Es ist ja alles eins, ne? Es ist ja alles auf allen Sendern und so weiter. Was ja auch die große News war der letzten Wochen ist, dass Pro7 Sat.1 sich trennt von der Senderchef-Logik. Also es gibt jetzt keinen Pro7 Senderchef mehr und Sat.1 Senderchef, sondern es gibt einen Chef für Show und Reality und der ist dann für beide Sender zuständig. Und genauso wie es einen News-Chef gibt für beide Sender und so weiter. Also das ist jetzt, funktioniert jetzt senderübergreifend, dieses Ressort-Ding. Und ja, I don't know, das hat sich, glaube ich, jetzt noch nicht groß im Programm niedergeschlagen. Aber ja, die große Überschrift war, nachdem klar war, dass Richter Alexander Holt zurückkehrt, der, wie gesagt, Vizepräsident des Bayerischen Landtags ist und jetzt wieder zurück ins Fernsehen kehrt, dass Joko und Klaas eine neue Show bekommen. Und zwar Joko und Klaas machen Urlaub, heißt das Ganze. Und soll, also so ist es hier angekündigt. Man muss ja immer erwarten, dass da vielleicht doch noch irgendein Twist kommt oder so. Aber hier steht dabei, es geht darum, die einzige Aufgabe ist, gemeinsam einen Roadtrip durch Island zu machen und sich dabei mit der Kamera filmen zu lassen.
Sehr gut.
Es gibt keine Challenge, es geht nicht gegeneinander, nicht gemeinsam und nicht gegen andere. Es gibt keine Spiele, kein Gewinner, kein Verlierer, einfach nur Urlaub mit Joko und Klaas.
Ja, also ich habe den Trailer vorhin noch gesehen und es hat mich sehr gefreut. Auch so, wie das beschrieben wurde, dass es eben jetzt kein, ihr müsst jetzt da und dahin und irgendein Spiel machen oder irgendeine Herausforderung oder so, weil ja, das haben wir ja schon oft genug gesehen und ich mag auch so Reiseformate.
Ja, Reisedoku auf jeden Fall ist ein Genre, was funktioniert, was auch im deutschen Fernsehen funktioniert, zum Beispiel auch in Sat.1, ne, mit in Kabel 1 mit hier Kumpner, Rosin und Dings, die fahren mittlerweile jedes Jahr. Ja, die fahren auch dieses Jahr wieder, wurde auch hier angekündigt, dieses Jahr dann durch Australien, nee, durch Japan. Australien waren sie letztes Jahr.
Ah, genau, das habe ich nämlich auch gesehen, ja. Also nicht alles, aber so ein bisschen, weil ich reg mich da auch immer gerne auf über Alex Kumpner und so, ja.
Warum denn über ihn?
Ja, also ich habe ja auch, Frank Rosin ist auch ein bisschen mein Enemy, aber in dieser Sendung, es ist, also Alex Kumpner kommt einfach teilweise so, wie ich, mir fällt gar kein Wort ein, irgendwie so ein bisschen so, ja, nervig rüber. Wow, total krasses Wort, nervig. Aber die sagen ja, also es ist ja auch eigentlich ganz spannend, dass die da gegenseitig ja auch so übereinander lästern, die Männer, und dann eben auch in den Interviews dann so sagen, ja, der hat dann, was der sich immer so hat, und der hat dann immer, vor allem hat er Angst und macht, oh, pass auf, und ja, das ist halt irgendwie so, der ist halt einfach übelst uncool, aber er will, glaube, gerne so ein bisschen noch so fresh und jung sein, und er ist es aber gar nicht, und das, ja, da denke ich manchmal so, ja, da kannst du dir jetzt auch so eine Gen Z-Frisur irgendwie machen und die Chucks anziehen, aber es ändert halt irgendwie nichts daran, dass du halt so ein bisschen so ein spießiger Österreicher bist. Ist ja auch okay, aber so ist es.
Das Problem ist, dass ich eigentlich glaube, dass er eigentlich ein guter Typ ist. So, und er war, also.
Ja, ich finde den auch nicht fies oder irgendwie, dass ich jetzt, oh ja. Nee, so wie Frank Rosin, der dann manchmal so ein bisschen dieses krass Männerige, wo ich auch so denke, Junge, lass es einfach.
Das Problem ist, das Kuppner sich das abgeschaut hat, ne, dass er da so mitspielt in dem ganzen Ding. Weil eigentlich, ne, wenn man sich zurückerinnert, so, er ist doch auch eigentlich durch die Küchenschlacht auch ein bisschen groß geworden, oder? Küchenschlacht und
ja, genau. Ja.
Und auch Grill den Hänsel, glaube ich, war auch schon immer sehr früh als Juror, glaube ich, als Coach dabei, ne? Küchencoach.
Ah, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne ihn auf jeden Fall halt von der Küchenschlacht so, dass der hotte junge Koch da war.
Genau, ja. Und da war er eigentlich immer ganz sympathisch, fand ich. Also das habe ich jetzt eigentlich immer gar nicht so ungern gesehen. Und dann ist er aber ins Privatfernsehen gekommen und hat sich eben auch so verwandelt, ne? Und hat da wirklich auch so eben Sachen adaptiert von anderen, weil er irgendwie dachte, so muss halt so ein TV-Koch, so muss man sich halt auch verhalten, ne? Wenn man so ein Fernsehkoch ist, so ein geiler Brutzler, so, ne?
Und geiler Brutzler.
Naja, aber so sind doch, das ist auch dieses Frank Rosin-Melzer-Image, ne? So ein schwitziger Typ, der da an so einem Grill steht.
Ja.
Und so dachte er halt, muss er auch sein. Und dann ist es ja wirklich, das Format ist ja dazu da, um so einen Männerurlaub zu machen, ne? Kabel 1 ist ja auch ein bisschen sehr männlich und so. Und dann die drei, ne, da auf Reisen und da stinkt alles und dann wäscht man sich mal nicht und dann und so weiter und so fort. Also das assoziiere ich alles damit. Und dann trinkt man auch mal ein Bier mehr und so. Und das ist da hat er sich so gehen lassen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, könnte man so sagen. Ja, der trägt jetzt auch, warum auch immer, so einen ganz schlimmen Bart.
Was heißt ein ganz schlimmer denken. Bart?
Frag für einen Freund. Naja, der ist, also erstmal finde ich, es gibt Gesichter, die können sehr gut ohne Bart durchs Leben gehen. So. Bei anderen sage ich, dir steht ein Bart, du siehst jetzt auch nicht mehr aus wie 13, cool. Aber der ist ja, seit er im Fernsehen war, halt war der immer ohne Bart und halt so ein bisschen, ne, seine so Seitenscheitel und so ein bisschen der Schönling. Und jetzt habe ich letztens ihn gesehen und in irgendeiner Sendung, ich weiß nicht mehr wo, und da hat er jetzt eben so ein 3-Tage-Bart, aber halt so halb grau, halb braun und dann auch die Haare so wuschelig und dann ging mir so, nee, es ist nicht dein Style, Alex Gumpner. It's not you.
Aber hatte die Haare so nach vorne jetzt so, oder wie?
Ja, er hatte die ja immer so ein bisschen so geschniegelt eigentlich früher, aber dann hat er irgendwann versucht, das so nach vorne. Und das hat, sieht, also ich, das ist jetzt eh nicht, soll jeder tragen, wie er will, aber ich finde es irgendwie ein bisschen albern, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie immer komisch aus. Und dann gerade, wenn das halt dann auch so 40-jährige Männer machen, verstehe ich es erst recht nicht, wo das herkommt, dass man denkt, jetzt mache ich hier mal so einen Trend mit. Ja, verstehe ich nicht. Aber anscheinend, vielleicht hat er gerade eine neue Stylistin oder will einfach mal was anderes ausprobieren. Dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ich möchte hier nicht fies sein, aber man kann ja auch ab und zu mal ein bisschen lästern.
Absolut. Und ich glaube, wer in dem Zusammenhang absolut stabil geblieben ist, auch so ein Schönling in der Küche, aus meiner Sicht, ist der Mann von Julia, Ludwig, ne, den habe ich ja letztens auch persönlich mal erlebt, bei diesem einen Event, bei dem ich da war.
Ja.
Und das ist ein schnittiger Mann, ne? Kann man nichts anderes sagen. Das ist ein schnittiger Mann. Und der ruht in sich, diese Ruhe, die er ausstrahlt. Das hat mich auch beeindruckt.
Ja, und der, bei dem weiß man auch, der wird auch immer so aussehen, wie er aussieht. Der würde nicht auf einmal eine Typveränderung vornehmen.
Effortlessly handsome, der Typ.
der heiße Brutzler.
Ja, aber er ist ja, für mich ist er auch der Feminist unter den Fernsehköchen, der eigentlich gar kein Fernsehkoch so richtig ist. Er hatte aber mal, das haben wir auch hier im Podcast damals gehabt, er hatte mal diese Besser-Essen-Kochshow, so täglich, tägliche Kochtipps. Und da war er einer von drei Köchen, die da auch vor der Kamera waren, auch so Corona-Zeitmäßig. Hatten wir ja auch mal besprochen. Naja. So, jetzt sind wir komplett abgedriftet von Joko und Klaas. Aber ja, was halten wir davon, von dieser neuen Show?
Also ich freue mich da drauf. Ich mag das. Ich mag auch immer diese Mini-Formate quasi, die manchmal so rauskommen, wenn sie so Strafen machen müssen, wenn sie verloren haben zum Beispiel. Das gucke ich mir auch immer gerne an, aber es ist ja dann immer nur so 15 Minuten eine Folge. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt halt auch in so eine ähnliche Richtung geht, nur ein bisschen, ja, jetzt so größer produziert, wenn sie ja auch in Island sind.
Für mich ist die Frage, ist es ein einmaliges Ding? Wird es auf mehrere Folgen verteilt? Wie lange ist so eine Folge und so weiter? Also ja, spannend, ne? Irgendwie. Also ich traue dem Braten jetzt noch nicht so ganz. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass da ein Twist doch irgendwo drin ist. Also
echt? Aber ja. Was denn? Was soll denn der Twist sein?
Naja, dass dann halt vielleicht doch irgendwelche Aufgaben gemacht werden müssen, halt in Island oder so. Und dass man halt so ein bisschen versucht, den Duell um die Welt Approach wieder zurückzuholen in einem kontrollierten Setting, ne, ohne viel rumreisen, sondern wirklich ein Ort und da mehrere Sachen oder so. Who knows?
Ja, ich glaube, es geht, also gut, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ja, fahrt jetzt einfach mal rum und lasst euch treiben, so, du musst ja auch einfach so ein bisschen von der Planung her einfach so ein, ja, was organisieren, was man macht und so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es in so eine Richtung geht von wegen, oh, Joko, du musst jetzt dich hier runterstürzen oder so, weil ja jeder weiß, du hast Höhenangst. So, ich glaube, das wird dann eher so ein bisschen entspannter und die gucken sich dann halt einfach so was an, was sie auch selber interessieren würde.
Ja, vielleicht geht es auch ein bisschen in die Richtung Detlef muss reisen, goes Island. Ne, da gibt es ja auch eine Island-Folge, legendärerweise. Ja. Und da waren halt so Aufgaben.
It always comes back to Detlef muss reisen.
Am Ende kommt alles zu dem, finde ich, Fixstern im deutschen Fernsehen zurück, Detlef muss reisen. Ja, das Polarlicht des deutschen Fernsehens. Er weist allen den Weg, wo es hin soll eigentlich.
Nein, wo ist eigentlich Daniel?
Ja, ey.
Das ist das auch so, ja, wie unsere Nullerjahre-Figur, wo man auf Wunderweib mal eingeben, was macht Daniel von Detlef muss reisen?
Ja, vor allem war Daniel schon dreimal fast in diesem Podcast zu Gast und hat dann immer wieder kurzzeitig abgesagt davor. Also, er weiß davon, dass wir hier eigentlich der inoffizielle Detlef muss reisen Podcast sind, aber er wollte dann auch, ich hatte ihn mal zu irgendeiner Jubiläumsfolge, hatte ich ihn dann eingeladen und dann hat er kurz davor abgesagt.
Oh Mann, der war bestimmt aufgeregt.
Ja, oder er wurde wieder vom Fahrrad umgefahren oder so. Das kann
ja
auch.
Ja, irgendwie sowas. Aber wir müssen irgendwann, wir könnten ja mal so, also kannst du ja auch gerne mit wem anders machen. Aber man kann ja auch mal wieder so Hausaufgaben machen.
Ja.
Und dann wird eben der große Detlef muss reisen Rewatch gemacht.
Ja, aber das und ist ja, wir sind noch nicht halt mal, wir sind noch nicht mal durch. Wir sind noch nicht mal durch mit allen Folgen.
Hä, wie viele gibt's denn da?
Nee, wir haben ja gesagt, also wir haben ja im Detail über Detlefs Reise immer nur in dem Rahmen gesprochen, wenn jemand aus diesem Cast in eine der Städte gefahren ist. Und wir hatten schon London, wir hatten schon Amsterdam, wir hatten schon Wien. Ne, das war immer dann das Ding. Und es braucht noch Leute, die nach Marrakesch fahren, nach Istanbul fahren, die nach Prag gibt's noch. Prag haben wir noch, Hongkong haben wir. Also es gibt noch so ein paar offene Reisen.
Hä, aber ich wollte gerade sagen, ich dachte Janske, aber die war in Japan, glaube.
Ja, in Hongkong?
Dieses Jahr oder so.
Das wäre ein Skandal, wenn sie da nicht hier drüber geredet hätte.
Nee, Hongkong war es
aber,
nicht.
Aber wollen wir mal ein Prag-Wochenende machen? Weil dann könnten wir dann auch darüber reden.
Aber was ist das für eine Regel? Warum kann man nicht auch so darüber reden?
Nee, es muss ja wirklich so sein, inwiefern entspricht.
Man muss es erlebt haben.
Deine quasi. Experience, der Detlef Experience. So. Und da hatten wir legendäre Ergebnisse hier, als Jana da in Wien war zum Beispiel. Das hat sich auch gelohnt. Also wir müssen, dieser Podcast kommt auch sowieso nicht zum Ende, aber erst dann zum Ende, wenn wirklich alle diese Reiseziele einmal abgeklappert wurden. Das ist auch persönlich mein Lebensziel, dass ich alle Reisen einmal selbst nachmache.
Ja, aber ich finde, wir machen das nur, wenn Daniel da zu Gast ist. Weil
ja, Daniel kommt dann zum großen Finale.
Ach so.
Paris, okay. Folge 1. Oder mit Daniel nach Paris, ne?
Ja, oder so. Ja, aber als ob nicht schon mal jemand in Paris war, aus unserer
Group. Ich war noch nie in Paris.
Nee, ich auch nicht.
Siehst du? Naja, wir verfolgen das weiter. Naja, okay, wir haben jetzt ein Format besprochen von 100.000, die wir hier besprechen müssen, deswegen
etwas. Ja, aber das ist ja auch die Laber-Ausgabe.
Absolut.
Ja, und die Magie.
Also, da hatten das Roadtrip-Format hatten wir gerade. Dann haben wir die Reimanns, die zieht's auch in ein neues Land. Die gibt's
es
immer noch.
Ist auch, das reicht auch langsam. Es ist wirklich am Reichen, sage ich da. Es gibt wirklich niemanden, der mich so wenig von diesen Doku-Soap-Leuten so interessiert wie die Reimanns. Es ist doch alles, es wurde doch alles schon. Was soll denn noch passieren? Die haben doch schon alles gemacht. Die waren schon überall. Der hat schon, Mann, was hat der schon gebaut, der Mann? Der ist doch nur am Bauen.
Einen Haufen Scheiße hat er gebaut.
Ich verstehe nicht, was da erzählt wird. Noch.
Also Quizfrage, bei welchem Sender laufen gerade die Reimanns?
Ach, siehst du, das war nämlich auch schon 100 Mal anders. Jetzt ist es bestimmt wieder bei Kabel 1, oder?
Ja, genau, weil sonst würde ich sie ja auch nicht vorlesen. Gut aufgepasst. Also,
ja, siehst du, die hat echt Krebs.
Ja, er lief doch, zunächst war er ja Auswanderer bei Vox, oder?
Ich glaube, ja.
Und dann ist er doch zu RTL 2, glaube ich, gegangen, oder? Und jetzt ist er bei Kabel 1, so ist es doch, glaube ich, oder?
Ja, aber es war ja zwischendurch auch schon mal Kabel 1, es war ja wie so ein bisschen, sie sind jetzt wieder zurück, so. Deswegen sage ich ja, das war ja schon 100 Mal irgendwie, also unterschiedlich. Und die Sendung ist ja aber trotzdem immer gleich, also. Ist jetzt eigentlich auch egal, auf welchem Sender die da laufen, oder?
Ja, ich habe auch immer wieder mal, also ich habe da immer wieder nur reingeschaut, wenn ich mich auf irgendwelche Spiele hier für Fernsehen für alle über die Jahre vorbereitet habe, wenn ich irgendwelche Zitate raussuchen musste oder so. Und dann habe ich mich da immer durch Folgen gewühlt, wo er da irgendwelche Gartenzäune und Löcher ausgehoben hat und was auch immer. Und das war immer groß, also es war immer große Unterhaltung. Man muss auch sagen, er ist auch ein Arbeitsvieh. Er ist ein Arbeitstier.
Ja.
Weil der macht doch wirklich mittlerweile seit 20 Jahren das Gleiche, oder? Und ist immer gleich alt geblieben aus meiner Sicht.
Ja, das
Kein
stimmt.
Tag gealtert.
Auch der gleiche Style.
Der ist doch auch schon weit über 70, oder?
Was?
Aber also 60, der Mitte 60 ist er auf jeden Fall.
Ja, der ist bestimmt so 62 oder 63.
Nee, der ist älter.
Älter?
Ja, safe. Der ist Ende 60, glaube ich.
Ja, guck. Guck. Guck nach.
Ich soll nachgucken?
Ja.
Okay. Conny Reimann. Alter. Conny Reimann ist 70 Jahre alt.
Scheiße. Ja, okay, dann hattest du recht.
Aber der ist wirklich ein Arbeitstier.
Hätte ich nicht gedacht. Ja, vor allem, weil der ja auch da bei diesen Leuten, aber bei so Leuten wie Conny Reimann, denke ich mir auch so, das ist doch auch einer, der halt immer so draußen irgendwas baut, aber sich nie im Leben eincremt mit Sonnencreme. So, wo man dann schon so, bei manchen Leuten sieht man das dann auch, dass man so denkt, Junge, ey, das ist wirklich, jetzt geh wegen Lederhaut.
Aber der hat auch wirklich eine Leder, ich glaube, das ist auch mittlerweile einfach so eine Struktur von so einem Sonnenschirm, der ganze Mann halt.
Ja, aber dafür sieht er ja gut aus, so. Ich habe ihn ja sogar noch 7 Jahre jünger geschätzt. So,
ich glaube tatsächlich, er ist aber auch ein Typ, wo man denkt, riecht ein bisschen streng, manchmal, wenn er da zu lange da draußen im Garten steht. Aber ich glaube tatsächlich, dass er wahnsinnig gut verhältnismäßig riecht für das, was er macht.
Ich glaube auch. Ich glaube, der riecht so nach so frisch, also so einer Dorfseife, so einer festen, so einer Handseife.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass Manu Reimann da aufpasst.
Genau. Ich wollte gerade noch sagen, ich finde, man verbindet auch nur noch mit den Reimanns, also jetzt die letzten Jahre nicht mehr so. Aber es gab mal eine Zeit, wo auch jedes Jahr, wenn so News zu Promi-BB oder irgend so einem Cast aufgetaucht sind, die Leute immer wieder, das erkenne ich ja wohl, das ist ja wohl Manu Reimann.
Ja.
Und nie nehmen die irgendwo teil. Die wollen einfach nicht raus da aus ihrem Garten oder
aber
wo die da immer sind.
Aber jetzt mal, sie war doch schon Teil, oder? Sie ist doch dann irgendwann mal angereist, oder?
Wo denn?
sie, irgendwann warten wir hier mal im Podcast auch die Situation, es wurde gemutmaßt, wer ist die Nachrückerin? Und dann saß doch, ich hab ein Bild gerade vor Augen, Manu Reimann in so einem Flugzeug.
Ja, okay, es gibt, vielleicht war es einfach ein Traum von dir, weil ich habe das gar nicht im Kopf.
Okay.
Wo sollte die denn hingegangen sein? Es war ja nie, es war ja auch ständig immer Conny Reimann, bestimmt bald bei Ibis, Conny, ja. Er wird kommen und so, aber der will doch auch gar, der hat doch keinen Bock da drauf.
Ich glaube auch, die sind stinkreich.
Glaube ich, na, natürlich, auf jeden Fall. Die haben gar keinen Bedarf und die denken sich dann so, ja, ob ich jetzt hier, ich flieg doch nicht jetzt noch nach Australien oder irgendwie in so ein, weiß ich nicht, in so ein Bungalow da zu Promi-BB, wo ich irgendwie nix hab, um da, also nee, die haben da, glaube ich, echt keinen Bock drauf.
Und die produzieren das, glaube ich, soweit ich weiß, auch selber. Also die haben, glaube ich, selber eine Produktionsfirma gegründet und lassen das halt, diese Show quasi für sich produzieren. Weil, ne, das musst du ja auch denken, die müssen ja immer mit denen unterwegs sein.
Ja.
Und ja, wer
die
macht
das denn? Die leben da bestimmt, oder? Wenn die da so filmen. Ja. Dann wohnen die doch da einfach mit.
Deswegen baut er so viele Häuser, weil so die für jeden.
Ja, für ich wollte gerade sagen, Conny baute die ganzen Poolhäuser so für die ganzen Kameraleute und so.
Ja, also das ist das. Da geht's nach Barbados, geht's für die Reimanns. Dann haben wir eine neue Adventure, ein Adventure-Experiment. Das ist natürlich immer, das verspricht einiges. Dann,
das ist wie hier heilen. Nicht einschlafen oder wie das hieß.
Ja, die große TV-Experiment, das ist immer Alarmstufe rot. Four Elements, allein gegen die Natur. Vier Promis sind 6 Tage in den extremsten Regionen der Welt ausgesetzt.
Okay. Aber die Promis sind noch nicht bekannt, oder was?
Nee, steht hier nicht dabei.
Okay.
Aber es geht wohl um die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die haben da deswegen auch Four Elements.
Ja gut, andere Elemente gibt es auch nicht.
Ja, das stimmt. Dann haben wir noch mehr aus fernen Ländern, nämlich die Dschungeldivas ist eine neue Show von Red 7. Mhm. Das hat natürlich überhaupt gar keine Nähe zu anderen Formaten. Luxusverwöhnte Reality-Divas müssen in den Dschungel. Das ausgelobte Preisgeld schrumpft allerdings mit jeder Versuchung, der sie erliegen. Oh. Es ist wirklich so, ChatGPT, mach mir ein Format und das kommt dabei raus. Ne?
Vor allem das ist jetzt auch immer so dieses, es gibt gar keinen Betrag so, den du gewinnst, sondern es ist dann immer, oh, jetzt sind wieder 2000 Euro weniger und am Ende sind dann nur so 15.000 Euro oder so übrig. Das ist jetzt irgendwie ständig so, in jedem Format.
Ja, es ist halt so ein bisschen diese LOL-Mechanik, ne, dass du halt, dass ständig so ein Schiedsrichter quasi auch unterwegs ist oder so eine Art Instanz, die irgendwie auf irgendwas aufpasst oder auch vor allem Too Hot to Handle, ne, ist da, glaube ich, auch ein großer Einfluss gewesen auf sowas.
Ja.
Ja, also das ist Dschungel Queens, dann haben wir noch die Dating-Show Eden, also E-D-E-N.
Ah, jeder, ja, das geht von doch. Eden. Geht das nicht heute los sogar?
Das kann sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Nino D'Angelo in irgendeiner Form monetär beteiligt ist an dem Titel. 13 Singles werden ins Paradies verfrachtet. Auch hier schrumpft der gemeinsame Jackpot. Oh. Allerdings nicht beim Kauf von Luxusartikeln, sondern mit jeder Lüge, bei der die Teilnehmenden erwischt werden.
Ah, genau. Oh, das finde ich so, also das finde ich wirklich so dumm. So im Jahr 2026 noch so tun zu wollen, als wäre so ein Lügendetektor irgendwas, was.
Aber machen die das mit Lügendetektor?
Also, naja, bestimmt, oder wie denn sonst?
Ja, aber das wäre ja schon wieder geil, weil das war ja auch schon wieder Y2K. Das wäre ja auch schon wieder. Da gab es auch diese legendäre Lügendetektor-Show.
Das ist halt so Arabella-mäßig.
Ja, aber es gab ja wirklich so eine Lügendetektor-Show, die auch legendärer Clip, auch damals bei TV Total. Als Stefan das besprochen hat, das war die allererste Show und da wurde eine Kandidatin befragt, also relativ harmlose Fragen und dann hat sie immer, ja, hat die Wahrheit erzählt und dann war eine, so völlig random, da war irgendwie so, isst du gerne die Kruste bei deinem Brot? Ja, das ist korrekt. Und dann immer so eine Computerstimme auch, das ist korrekt. Und dann irgendwann, Frage 4, 5 oder so, war dann, hast du schon mal in deine Badewanne geschissen?
Was?
Ja, und dann war so Gelächter im Publikum und wie kann man sowas fragen? Und sie dann so, ja. So. Und dann war die Computerstimme, das ist korrekt.
Ja, klar, hat sie das gesagt.
Ja, ja.
Oh Mann.
Und dann hat Stefan, da war der Gag quasi von Stefan, geil wäre es jetzt gewesen, wenn die Computerstimme gesagt hat, das ist eine Lüge.
Ja, I know. Nee, also ich weiß nicht genau, ob die da auch so ein, aber wie, also wie denn sonst? Oder die sagen dann so, ja, wir gucken uns jetzt irgendwie so Stunde der Wahrheit mäßig an, was jeder so gesagt hat, aber es ist ja voll langweilig auch.
Ja, ich frage auch, wie sanktioniert wird, also wie wird kontrolliert, was eine Lüge ist? Also und was,
ja.
Wobei darf nicht gelogen werden? Also sind es Spiele, in denen irgendwie nicht gelogen werden darf? Oder ist es einfach das Zusammenleben im Haus, wo man dann irgendwie sagt, ja, ich habe zwei Autos und dann geht so eine Alarmglocke an und dann wird irgendwie wird man rausgezogen, weil das ist eine Lüge, wir haben das gerade gecheckt. Du hast drei Autos. So. Also ist es so? Das kannst du ja nicht nachprüfen.
Ja, vielleicht ein bisschen spicigere Fragen, aber ich denke mal, in so eine Richtung wird es gehen.
Ja. Naja, wir kommen ja so zu so einer ähnlichen Show gleich auch noch mit so einem Twist. Dann haben wir noch Surviving Amazonas, das ist auch schon seit Ewigkeiten angekündigt. 8 Promis tauchen in das Stammesleben der Xanenawa ein, im brasilianischen Dschungel. Das, immer, lass doch die Menschen in Ruhe. Wirklich, lass doch diese.
Ja, diese. Oh, ich habe da auch immer irgendwie Angst, wenn die in so zu so Stämmen fliegen. Denke ich mir immer so, kommt dann auch drauf an, auf die Leute, die das machen. Aber ja, da denke ich mir dann immer so, es ist irgendwie meistens unangenehm.
Ja, absolut. Dann haben wir Catch Us, 3 Promis, die fliehen aus einem Kölner Studio in eine jeweils selbstgewählte europäische Großstadt und werden dabei von einer Handvoll Creators verfolgt, die mit Hilfe ihrer Community die Flüchtenden fangen wollen.
Okay. Ja.
Es ist halt, ne, also Join, die wollen halt quasi, dass immer ein Format online ist, wo Leute weglaufen für irgendwas. Ne? Entweder halt The Race oder halt Dings, Most Wanted. Ne?
Ja.
Jetzt ist es halt Catch Us. So, dann haben wir noch diese ganze Fiction-Sache, da ist nur klar, dass Kommissar Rex geht weiter, der letzte Bulle, da weiß man noch nicht so ganz, ob das weitergeht. Und es wird eine Eventserie über Queen Sylvia geben, über Sylvia Sommerlath, die bei den Olympischen Spielen 72 in München Kronprinz Karl Gustav von Schweden begegnet. I don't know, ich weiß nichts über das schwedische Königshaus. Dann mit Kida Koda Ramadan gibt es Littys Fahrschule über einen Fahrlehrer mit unkonventionellen Methoden. Meistens sind die unkonventionellen Methoden bei Fahrschülern, dass sie wahnsinnig übergriffig sind. Das muss man sagen. Well. Und das wird vermutlich hier nicht thematisiert werden.
Nee.
Dann haben wir neue Shows von Ralf Dümmel. Das ist ja auch schon seit langem bekannt, dass er die Millionen-Idee macht. Ne? Eine Show, in der er Leute, die eine Idee haben, viel früher als mit die Höhle der Löwen quasi begleitet bei dieser Millionen-Idee, also wenn sie einfach nur eine Idee haben und noch gar nichts auf den Markt irgendwie gebracht haben. Jörg Pilawa hat eine neue Quiz-Show, endlich mal wieder. Wer ist Deutschlands Superhirn? So.
Ich finde, Jörg Pilawa kann auch einfach mal raus aus seinem Studio und rein ins Verräterschloss.
Ja, und vor allem rein in den Bundestag zu Julia Klöckner und sie vielleicht mitnehmen ins Sommerhaus. Das wäre auch
zum Brunchen nach Berlin am Hackischen Markt. Da kann man sich auch gut hinsetzen und unterhalten und wird auch nicht belauscht von Leuten wie mir.
Und auch, genau, und auch nicht gefragt nach dem Schärfegrad des Essens anscheinend.
Genau.
Jenke, den gibt's auch noch. Kennst du noch Jenke?
Ja.
Ich frage mich ja, ob er mittlerweile mal nachgespritzt hat, ne? Also im Gesicht.
Da denke ich, ohne Witz, da denke ich wirklich oft drüber nach, wenn ich den so sehe. Weil das war, ich weiß ja nicht mehr genau, was die dem da so reingemacht haben, ob das nur so Hyaluron war Oder halt, es war alles. Schon auch so Botox und so, ne? Also eigentlich alles.
So wie er aussah.
Ja, true. Und dann denke ich halt oft so, weil bei manchen Sachen, weiß ich nicht, wenn, das geht ja eh, es baut sich ja eh nicht so wirklich komplett ab, so, gerade so Hyaluron und so, das verschiebt sich auch oft, so Filler. Und dann denke ich mir so, ob das, ja, ob die das dann nochmal so an manchen Stellen auffüllen mussten, damit es nicht blöd aussieht.
Ja, wahrscheinlich. Er hat das ja auch transparent gemacht, ne, teilweise, dass man ja da auch nochmal zu Nachuntersuchungen leider muss. Und deswegen ja. Muss er das leider für die Wissenschaft auf sich nehmen, dass er da jetzt
ja,
nochmal.
Einfach noch Yassified forever.
Hier ist es jetzt so, dass er in seinem neuen Selbstexperiment den Auswirkungen von schlechtem Schlaf nachgeht. Gemeinsam mit seinem Sohn Yannick sucht er Wege aus der Schlaflosigkeit.
Da schon, kommt schon der Nepo-Babys kommen.
Ja, Yannick und Jenk, das Yannick-Experiment, ne, demnächst. Bei Togo ja. Dann. Ja,
wollte ich auch gerade sagen. Das ist wie Checker Tobi und so.
Ja, also Yannick und Jenke auf dem Weg der Schlaflosigkeit. Jenke Report und Jenke Zeitreise geht auch weiter. Diesmal in die 90er wird gereist. Dann Linda Zervakis, auch sie ist noch irgendwo in irgendeiner Schublade von ProSieben zu finden. Und sie geht mit der Dokumentation Hope an den Start. Da geht es nicht um einen Wal, sondern
über den Wal.
Ja, leider nicht. Sondern um das Prinzip Hoffnung. Also was ist Hoffnung und was gibt uns Hoffnung? Ein Film der Zuversicht, sagt RTL. Und auch Thilo Mischke macht natürlich weiter. Ja, und ansonsten gibt es viel Sport. Das würde ich jetzt mal überspringen. Es gibt die Promi-Darts-WM nochmal und die Promi-Tischtennis-WM soll es auch geben.
Yay.
Ja. Das war ProSieben Sat 1. Dann geht es jetzt weiter zu RTL, oder? Direkt rüber zum Konkurrenten. Also, es geht ja los mit vor allem viel steht unter dem Siegel Sky meets RTL. Das ist ja jetzt eins und da wird ganz viel hin und her geschoben. Man kennt sich gar nicht mehr aus, was läuft wo und was, aber das ist jetzt alles eins. Daran müssen wir uns gewöhnen. Fest steht auf jeden Fall, dass Fußball, Sport und alles drum und dran ganz großer Bestandteil von RTL bleibt und natürlich auch die NFL. Wir freuen uns alle drauf auf noch mehr NFL natürlich. Dann wurden natürlich auch neue Shows bekannt gegeben. Zum Beispiel bei RTL wird es eine Show geben, die sie zusammen mit Prime Video machen, nämlich Gladiators, die Show der Giganten. Ab dem 4. September gibt es die dann am Freitagabend. Klingt so ein bisschen wie eine Art Ninja Warrior, was aber jetzt nicht bedeutet, dass Ninja Warrior aufhört. Ninja Warrior geht weiter, aber mit komplett neuer Besetzung. Ne? Da sind ja Köppen und Buschi, ja, glaube ich, raus.
Ja, und Laura auch.
Laura auch, okay. Ja, gut. Wer könnte nachfolgen, glaubst du? Ja.
Na, ist da nicht hier, wie heißt die denn? Oder wechsle ich das gerade? Meine ich die, ist das dieselbe Sendung? Ich
weiß nicht. Jana Wosnitzer, oder? Die meinst du?
Nee, ich dachte da so eine Blonde.
Ah.
Ich glaube, ich rede von einer anderen Show. Sorry. Okay. Erzähl einfach.
Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß nicht, wer hier, das ist, steht hier nicht dabei, wer hier nachrückt. Die neue Besetzung von Ninja Warrior. Das ist noch ein Geheimnis.
Ach so, nee, okay, dann ist es, dann verwechsel ich das. Weil es war, gab noch irgendeine andere Sendung, da hört Laura von Tora auf und da haben sie auch schon die Besetzung gezeigt. Die waren da alle bei Let's Dance.
Naja. Apropos Let's Dance, es gibt natürlich auch ganz viele Shows, die einfach weitergehen. Wer wird Millionär geht weiter, Bauer sucht Frau geht weiter, DSDS geht weiter übrigens. und Let's Dance und Ich bin das Dauert mich heraus, soll es in den jeweils längsten Staffeln ever geben?
Ja.
Also die Frage ist jetzt...
Verstehe ich irgendwie nicht, warum?
Ja, also Let's Dance ist für mich schon die längste Staffel ever. Also
ist,
ich
schon,
finde,
ist auch die längste Sendung, ja, die, oder?
Das ist läuft doch literally 3 Monate lang oder sowas, oder?
Ja, ja, also es geht immer Ende Februar los und dann so zum Wechsel von Frühling auf Sommer ist es dann, geht's dann zu Ende.
Das ist doch absurd. Da müssen sich ja Promis wirklich ein Dreivierteljahr irgendwie mittlerweile
da ja. Vor allem, da denke ich mir auch so, das war ja eh schon immer ein bisschen das Problem, dass da Leute gesagt haben, yo, das sind halt 3 Monate und das ist halt, da ist dann auch die und die Sendung, die ich mache oder halt, deswegen hat es ja auch so ewig gedauert, dass Ross Anthony mitmacht, weil der hat immer gesagt, ja, das ist halt schon ganz schön lang und ich habe da eigentlich auch viele Auftritte und so irgendwelche Drehs von den ganzen Schlager-Festival-Zeug und so. Und ja, weiß ich nicht, das sind ja auch dann Schauspieler und so, die man da auch ein bisschen vielleicht mal sehen will und nicht Leute, die halt easy sagen können, ich kann mitmachen. Deswegen frage ich mich ja auch, wie das dann gemacht werden soll. Und es ist ja auch schon voll lang.
Ja.
Also, aber sind dann mehr Kandidaten dabei oder tanzen die einfach dann 2 Wochen länger, ohne dass jemand rausfliegt?
Ich würde es ihnen zutrauen, dass man irgendwelche Specials dann auch so sendet oder sowas. Aber ja, es klingt vielleicht auch nach mehr Kandidaten, was dann auch natürlich unprominentere Kandidaten bedeuten würde, vermutlich. Also, ja, es ist, ich finde das absurd. Also beim Dschungelcamp, ne, da bin ich auch gespannt, was bedeutet das? Wir haben ja gerade die Show, die von Freitag quasi bis Sonntag dann in der Finalwoche läuft.
Genau. Ja.
Und jetzt ist die Frage, was bedeutet länger? Also bedeutet das zum Beispiel Finale am Freitag, dass wir quasi 4 Nächte noch mehr machen, also 4, 5 Tage noch mehr machen? Oder wann wollt ihr das Finale senden quasi oder das Wiedersehen beziehungsweise? Vielleicht auch einfach nur einen Tag mehr. Das könnte ja auch sein, die längste Staffel ever, dass man sagt, okay, ja, wir weiten es jetzt nochmal aus und wir machen das Wiedersehen am Montag dann und das Finale am Sonntag vielleicht. Who knows? Also ja, das alles unter dem Label, wir haben absolut keine Ideen, wir müssen alles, was irgendwie funktioniert, ausweiten.
Ja, das, was gut läuft, das müssen wir noch länger laufen lassen. Ja. Aber stell dir mal vor, die Staffel von diesem Jahr, die wäre länger gegangen. Also, da hätte ich wirklich aufgegeben. Zum ersten Mal.
Dann hätten wir, glaube ich, die absolute Mehrheit auch für Gil Oferim erreicht. Also schon im Halbfinale.
Ja, stimmt.
Ja. Dann haben wir noch, dass Sonja Zietlow die schon im vorigen Jahr getestete Quizshow Schlauer als alle in weiteren Folgen präsentieren wird. Dann gibt es mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab. Ich glaube, so das einzige Format, was einigermaßen positiv von der Kritik aufgenommen wurde, nämlich wer weiß, wie, wann, was war.
Ja, das fand ich auch, muss ich wirklich ernsthaft, fand ich ganz gut. Es ist peinlich, das zu sagen, ich weiß nicht.
Ja, aber das war
ich
doch so.
Ganz unterhaltsam.
Also ich habe gar nichts davon gesehen, aber die haben da relativ viel improvisiert und gesungen und so wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich fand, es war halt irgendwie angenehm, weil Stefan Raab nicht alleine das gemacht hat und da nicht irgendwie in so einer Konkurrenzsituation war, weil Barbara Schöneberger ist ja irgendwie so eine Person, war vielleicht sogar die einzige, mit der er nicht so in so einem komischen Kampfmodus ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich mochte halt, dass es auch so ein bisschen, es war teilweise ein bisschen wie diese Sendung mit Pastewka und Oliver Welke.
Ja.
Kennst du die?
Ja.
Wo sie auch so alte Sendungen oder genau so Serien zeigen, halt so richtig so Kram, den man halt wirklich noch nie gesehen hat, außer man ist halt so ein krasser Nerd wie Bastian Pastewka. Und so war das da auch ein bisschen, aber halt so ausgeweitet auf Werbung und so alles Mögliche, irgendwelche Serien, irgendwelche, ja, so Popkultur-Momente und dann halt dem jeweiligen Jahrzehnt so zugeordnet und dann mussten halt Fragen beantwortet werden. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut.
Ja. Ja, also das geht weiter. Stefan Raab Show geht auch weiter, wurde aber auf dem Screenforce Day auch gar nicht jetzt groß besprochen, ehrlicherweise. Obwohl, glaube ich, Stefan Raab selbst das Ding moderiert hat, die ganze Sache. Reality-Nachschub für RTL Plus, natürlich geht es weiter mit neuen Shows, zum Beispiel Prominent Verwandt. Das war ja auch schon bekannt, dass das schon gedreht wird, gerade von den Sommerhausleuten. Dann Virgin Island. Unberührt in Paris, im Paradies, in Paris.
Schon wieder in Paris. Ja. Das sind wir dann, wenn wir hier führen.
Virgin Island.
Genau.
Bei Virgin Isle geht es darum, dass 5 Frauen und 5 Männer dabei geholfen werden soll, Intimität neu zu erleben und Vertrauen aufzubauen.
Also wie, wie hieß das andere mit Lea? Lea Holzfort, ne?
Ja, legendär. Du meinst natürlich Stranger Sins.
Ah, ja, genau. Ja.
Ja, es klingt ein bisschen danach, ne? Bloß halt umgedreht. Also statt 6 positive, 6 negative Singles quasi. Dann haben wir noch eben die Show, die wir heute besprechen, Bad Boyfriends. Die wird natürlich noch hier auch besprochen. Und in der Fiction haben wir einen neuen Pumuckl-Film. Wir haben Heidi, was ja auch bald veröffentlicht wird, glaube ich, wo es auch schon erste Bilder gibt. Das große Reboot. Dann die Flodders. Wir haben die neue Comedy-Serie Goethe vs. Schiller. Von der Freundschaft und Rivalität der beiden berühmten Dichter. Moritz bleibt treu als Goethe.
Aber die waren doch Lover. Was ja, für Rivalität.
Ja, es ist
wehe, das wird nicht rausgeholt.
Deutsche Heated Rivalry wahrscheinlich.
Moritz
bleibt treu als Goethe und David Cross als Schiller. Darunter dann Jasmin Schwiers und Heike Makatsch als Teil des Casts. Dann gibt es noch bei Vox eine neue Generation vom Club der Roten Bänder. Wurde hier bekannt. Und im Factual-Bereich bei RTL und Vox gibt es viel mehr mit Sebastian Lege, weil der ist ja dahin gewechselt. Ne? Sebastian Lege vom ZDF, der bekannte Food-Tester. Ja. Kitchen Impossible geht weiter, Grill den Hensler geht weiter, Grenzenlos genial gekocht mit Steffen Hensler und Johann Lafer geht weiter, wo ich mich frage.
Da freue ich mich drauf.
Ja, wobei man ja sagen muss, Johann Lafer wirklich an Krebs erkrankt, ne, muss man sagen, echt tragisch.
Ja.
Und frage ich mich, wie das jetzt hier funktioniert. Aber vielleicht bedeutet das ja, dass es ihm besser geht und der das irgendwie macht. Aber
das ist ja schon gedreht.
Vermutlich, da muss es aber schon länger abgedreht sein, oder? Das ist
ja
jetzt.
Ja, ich glaube ja. Also die in der einen Grill den Hensler Folge, da war der ist ja auch manchmal da Coach. Ja. Und da hat Steffen Hensler schon gesagt, sie haben da eine neue Folge gedreht und das wird auch wieder geil. Und das ist ja auch schon immer dann eine Weile her, wenn das ausgestrahlt wird, Grill den Hensler. Das ist ja dann auch schon immer 3 Monate oder so her. Das muss ja, keine Ahnung, wann, vielleicht Ende letzten oder letztes Jahr im Herbst oder so haben die das vielleicht gemacht.
Ja, außerdem neu dabei ist die Doku-Soap Auswanderer sucht Liebe, in der 7 deutsche Singles gezielt nach Partnern aus Deutschland suchen, die bereit sind, für die Liebe auszuwandern. Ja. Passt, wackelt und hat Luft ist noch ein Format, was es geben wird über Auszubildende im Handwerk.
Aber das gibt es ja schon länger, oder?
Ja.
So was Ähnliches.
Es steht hier auch dabei, dass es in der Vergangenheit beim WDR lief, ein Format mit demselben Namen, aber dass es jetzt irgendwie bei Vox dann läuft.
Okay.
Auch ungewöhnlich. Ja. So, das ist das. Dann gehen wir doch weiter zu RTL 2. Da passiert auch wieder einiges, natürlich auch vor allem im Rahmen der Reality. Da haben wir zum Beispiel hier Berlin Tag und Nacht. Damit kann man auch immer beginnen. Es gibt einen Spin-off von Berlin Tag und Nacht, natürlich. Dann wird es ein 8-teiliges Halloween-Special von Couple Challenge geben. ja. Gruselversion statt der Eis-Version, die da auch mal in Lappland da stattgefunden hat. Jetzt die Gruselversion von Couple Challenge. Dann eine Show, die nennt sich Maison Tabou. auch eine Dating-Show, die dann im Herbst läuft bei RTL 2. Darin sollen die Singles über 10 Folgen hinweg ihre gewohnte Identität ablegen und eine mutigere, erotischere Version ihrer selbst schaffen. Und am Morgen danach... Okay. Am Morgen danach folgt schließlich die Begegnung mit den realen Ichs, die zeigen soll, ob die körperliche Anziehung mehr werden kann.
Ich check's gar nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Was? Wie soll man denn, also sollen die dann da oder ist es so wie so Rollenspiele oder was?
Ja, es klingt, als würde Elke Fußbräuch mit High Heels auf dem Bauch stehen von Fußbräuch.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die machen da so ein bisschen, spielen da irgendwas. Und dann wird geguckt, ob es nur der Moment war oder ob es für mehr reicht.
Ja, also das, das klingt irgendwie, als sollten wir es anschauen, aber also ich frage mich, ob das mit Promis stattfindet, ob das nicht mit Promis stattfindet. Es braucht auf jeden Fall Leute, die zu einigen bereit sind, wenn sie da irgendwie. Ich stelle mir das gerade so vor, wie dieses Shooting, was gerade die Runde macht von der Nationalmannschaft, ne, 2010, als da irgendwie Sami Khedira als Tiger irgendwie da und so weiter. Also, ja. So stelle ich mir das gerade vor, dass die dann so geschminkt werden und dann so Handschellen und Lederkostüme und irgendwie so und dass die dann so.
Ja, also jeder muss sich eine Szenerie aussuchen oder vorstellen, so von wegen, ja, was, worüber hast du schon immer mal so nachgedacht? Und dann sind manche so Ritter und Burgfräulein, irgendwie sowas.
Ja. Ja, oder halt mit High Heels auf dem Bauch unterwegs, das kann auch sein. Dann
oder manche sind halt die Fußbräuchs.
Ja. Lauf Island VIP geht weiter, der Promi-Hof geht weiter. Dann sind Specials, Folgen von Hartes Deutschland sind angekündigt über die Angehörigen von Obdachlosen und Suchtkranken. Und es gibt ein Format mit dem Arbeitstitel Auf Wiedersehen leben, in der es um unheilbar kranke und unter chronischen Schmerzen leidende Menschen gehen soll.
Jesus.
Ja, es wird hier versprochen, dass auf sensible Weise gezeigt wird, wie es diesen Menschen dann zum Ende ihres Lebens geht anscheinend. Und dann haben wir noch eine Doku-Reihe über 7 Deutsche, die einen kompletten Sommer auf einer Alp in der Schweiz arbeiten, ist noch angekündigt. Die heißt Ackern auf der Alp, Kühe, Käse, Knochenjob.
Okay.
Ja, toll, das klingt super.
Also die Alm.
Ja, die Alp.
Die Alp, ja.
Die Alp. Dann haben wir noch eine Doku-Reihe über die Wilhelma, den Stuttgarter Zoo. Der Arbeitstitel Wildes Leben im Zoo ist die Hölle los. Und mein Lieblingstitel hier in dem Aufgebot, die Imbisshelden, voll lecker. Ja.
Okay.
Persönliche Geschichten mit Herz und Humor. Und noch Mensch, ja, Polizist.
Also sowas läuft aber auch, also wirklich, da kannst du ja immer so WDR oder NDR einschalten, da kommt immer irgendwas über irgendeinen Food oder Kiosk oder so in die Richtung.
Ja. Ja, ich meine, seit dem Typen, der wegen des Frikadellenbrötchens da geweint hat, seitdem sind alle auf der Suche nach diesen Geschichten wahrscheinlich, oder? Ja, das wird ja wahrscheinlich der Grund sein.
Wer hat denn geweint? Was?
Hast du es nicht mitbekommen? Diesen viralen Clip? Es war eben eine von diesen WDR-Dokus und so, und da hat eben einer, wurde so gefragt, und was würde passieren, wenn sie hier nicht jeden Tag ihr Mettbrötchen essen könnten? Dann hat er gesagt.
Ja, doch.
Ja, dann wäre es nicht mehr dasselbe. Und dann hat er angefangen zu weinen. So.
Aber das ist doch mega relatable. Das verstehe ich.
Ja, natürlich, es ist toll.
Ja.
Ja. Und bei die Imbisshelden voll lecker erwarte ich das auch. Mensch,
ja,
Polizist.
Also das wird da vorkommen.
Mensch, Polizist, die Nachwuchs-Cops ist auch selbsterklärend, worum es geht. Und Nightwash und Nightwash Live Open Air, beides wird es auch weiterhin geben. So. Haben wir jetzt noch was übrig? Tele 5, Warner Bros. Discovery. Tele 5, oh, was haben wir denn da noch? Das habe ich noch nicht mal durchgelesen. da haben wir zum Beispiel, warte mal hier, mit 9 Formaten, 9 Staffeln, 9 Schauplätzen. Das Motto lautet More Blue Light, More Epic Jobs, More Adventure. So, das ist es. So, Feuerwach 1, Alarm in Ingolstadt zum Beispiel. Toll. 112, Feuerwehr im Einsatz. Dann die Speed Cops und 110 Hannover. Also es wird wirklich, die Polizei wird penetriert bis zum Get-No.
Ja.
Zum Jahresende kehrt dann der Germinator zurück. Am 6. Oktober startet das neue Format Die Helgoländer über die Bewohner der einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland. Ja. Eurosport brauchen wir, glaube ich, nicht besprechen. Ja, nee, D-Max hat hier gereicht. Haben wir noch was anderes? Ja, ich glaube, die Weltgruppe können wir auch überspringen. Ich glaube, das war's. Oder Disney, ne, warte, Disney Channel mal, glaube ich, nochmal kurz an hier. Disney Channel haben wir noch. Da ist eben die Überschrift, dass Disney Channel jetzt Disney TV heißt. Und ansonsten, haben wir hier noch was? Disney Plus, darum ging es da irgendwie gar nicht. Nee, es ist ja eigentlich klar, was da passiert. Ne? Es geht halt darum, dass im Prinzip irgendwelche Sachen dann auch nochmal linear laufen, die auf Disney Plus halt schon gelaufen sind. Bla bla bla. Okay, ja. Das war's. Dann war das jetzt hier, waren das die Screenforce Days, einige neue Sachen dabei. Jetzt nicht so die Riesensensation, ne? Kann man jetzt schon mal so sagen.
Nö, irgendwie nicht. Also, weiß ich nicht. Da war jetzt auch viel dabei, wo wir auch so ein anderes Format gefunden haben, was so ähnlich schon ist. Also weiß jetzt gar nicht. Da war jetzt nichts, was wirklich komplett anders ist als alles, was es schon gibt.
Ja, also es ist ja seit Jahren so, dass auf dieser Messe dann auch, teilweise hat die Messe so ja gar nicht stattgefunden mehr, weil aus Kostengründen und so hat man das gar nicht mehr in dem großen Ausmaß gemacht. Jetzt macht man es, glaube ich, wieder. Und das Ganze liegt eben daran, dass die seit Jahren halt knabbern daran, dass die Werbegelder nicht mehr so groß sind wie vor Corona. Ehrlich, das ist ja so ein Problem, wo man immer wieder dachte, jetzt kommen die irgendwann zurück. Irgendwann wird es wieder mehr, aber es wird irgendwie nicht wieder mehr. Und deswegen müssen die halt an allen Ecken und Enden sparen anscheinend. Und also gerade ProSieben, da muss man auch mal sagen, da hat Pocher nicht ganz Unrecht mit dem, was er manchmal so sagt über ProSieben, in diesen ganzen Podcast-Ausschnitten, die mir die ganze Zeit angezeigt werden. Dass ProSieben halt wirklich in einer sehr schwierigen Lage ist gerade. Und die Stimmung, okay. Naja, weil diese ganze Übernahme durch die Berlusconi-Gruppe und so ist ja eh schon ungeil.
Ah, stimmt. Ja, das habe ich schon wieder verdrängt irgendwie.
Ja, das ist schon mal ungeil. Und dann halt auch, wenn man sich das auch mal so überlegt, ne, was ist denn jetzt wirklich außer Joko und Klaas gerade so, also GNTM funktioniert auch. Ja. Aber außerhalb von GNTM und Joko und Klaas, was ist denn da wirklich los? Also was passiert da gerade? Bei ProSieben, aber auch in Sat.1 natürlich.
Nee, stimmt. Ja, und vor allem, das ist ja eher auch dann diese Join-Sachen, die halt neu sind und die auch, wo ja manches auch gut funktioniert, aber so jetzt, was man direkt mit ProSieben verbindet, gibt es irgendwie nicht so wirklich was.
Ja, man muss halt echt sagen, sie haben Masked Singer komplett verhunzt so. Also mittlerweile, ja, weil das ist halt.
It's over.
Aber stell dir mal vor, jetzt würde halt in diesem Jahr erst in Anführungsstrichen die 6. Staffel laufen, was ja möglich gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, wir machen halt pro Jahr eine Staffel. Ja. Das wäre halt ein ganz anderes Ding, denn du hättest erst 60 Promis verbrannt und nicht halt jetzt wie gerade 120 oder so.
Ja.
Und das ist halt ein Unterschied einfach. Und ja, man dachte irgendwie, da presst man wirklich alle. Hat man wahrscheinlich auch dann in der Zeit, dass es wirklich auch wichtig war, diese Werbeeinnahmen für eine sehr billig produzierte Show. Aber dafür halt einfach nicht nachhaltig gedacht, weil man dachte, da kommt schon eine neue Idee, aber die kam halt nicht. Beziehungsweise,
ja, stimmt.
Die haben nicht funktioniert, sowas wie Destination X oder sowas. Ne?
Ja, nee, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht geguckt.
Timon Krause bekommt eine Show auf ProSieben. Die wurde schon vor einem Jahr gedreht oder so und die wird jetzt ausgestellt. Das ist auch ein gutes Zeichen, ne, wenn immer sowas ewig da rumliegt. aber das ist wohl auch so ein einmaliges Special auch eher, dass man da das irgendwie, also schon so ein bisschen Uri Geller-mäßig, ne, mit Oppenhövel, der dann auch da ist und so. Und dann, ich hoffe auch mit random deutschen Bürgermeistern, die das Ganze beglaubigen, was da auf der Bühne passiert.
Ja, und Julia Siegel muss auch nochmal da hinkommen.
Ja, ja. Ja, also das ist alles nicht jetzt so aufregend. Also da ist Alexander Holt schon die größte Schlagzeile. Ja. Naja, dann gehen wir noch zu Bad Boyfriends, oder? War ja hier auch jetzt eins der angekündigten Formate. Läuft jetzt gerade an bei RTL Plus. Ich habe du hast zwei Folgen gesehen. Und ist eine Show, die im Prinzip damit an den Start geht und im Prinzip damit auch so ein bisschen für weitere Staffeln schwer vorstellbar ist, weil ne, es ist quasi, ja. man eröffnet das Ganze damit, dass Charlotte Würdig und Calvin Kleinen so in so einem Backroom irgendwo sitzen und darüber diskutieren, dass sie jetzt hier großen Prank quasi planen, weil wir machen denen jetzt vor, dass du der Moderator bist, Calvin. Du bist der Moderator von dieser Show, die heißt Bro Island und da kommen jetzt ganz viele Männer und die ziehen jetzt da ein zu dir in so ein Format und am Ende ist der Twist, dass die Frauen aber auch teilnehmen und die Männer wissen nichts davon und die schauen die ganze Zeit dabei zu, was die Männer machen in dieser Villa und dann irgendwann gibt es den großen Reveal, dass die Frauen auch da sind. Und ja, der Reveal kommt am Ende von Folge 1 und dann kommen die Frauen in die Villa und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt, Natalie hat nur weitergeguckt. Ja, so, Folge 1 ist letztendlich der Versuchsaufbau wird gestartet, nämlich, dass man erstmal die Männer dazu bekommen muss, zu glauben, sie sind da in so einer Fake-TV-Show, ne, bei Bro Island. Und da ist die Aufgabe, dass du zu Babu Bro werden kannst, indem du ganz viele Challenges gewinnst, wie du irgendwie Schlammcatchen gegen die anderen gewinnst und dann bei einem Partyabend dir ganz, ganz viele Punkte erspielst, indem du zum Beispiel, du bist einfach in so einem Club, ne, in so einer Bar und da sind Frauen und mit denen kannst du dort verschiedene, also da ist irgendwie Lasse aus deinem Nabel, irgendwie Alkohol trinken, das gibt dann irgendwie 100 Punkte oder sowas, ne? Und so funktioniert es im Prinzip und das ist dann der Abend und dabei sind die Frauen halt entsetzt am Fernseher und schauen dabei zu und sind dann halt ja aufgeregt und es geht auch gar nicht und was machen die da und so und dann kommt der Reveal. So, das ist die erste Folge. Wie würdest du das Ganze beschreiben?
Also, ich finde, es ist ein bisschen wie Promi-Büßen und prominent getrennt so zusammengemercht, aber halt das, also die Paare sind ja noch zusammen, so ist es ein bisschen. Und es wird dann auch noch ein bisschen mehr so in der zweiten Folge, weil in der ersten ist es ja relativ viel so Vorstellung und dass dann die Frauen eben sagen, warum ihr Typen Bad Boyfriend ist und was irgendwie so das Problem ist oder die Probleme in ihrer Beziehung. Und dann wird halt immer so gegengeschnitten, wie die Männer dann in der Villa sind und auch von Anfang an eigentlich schon vermuten, dass noch irgendwas anderes passiert und es irgendeinen Twist gibt. Ja.
Na, weil und die dann, Männer da halt alle einziehen und halt merken, hey, wir sind alle vergeben, ja. Ne?
Ja, mega schnell kommen die da drauf. Also da dachte ich schon so, okay, es wird gar nicht auch groß versucht, uns Zuschauern so weiß zu machen, dass die nicht wissen, worum es geht. Weil normalerweise wird das ja immer so ein bisschen versucht zu vertuschen, auch bei Too Hard to Handle zum Beispiel. Dass die da eben alle so, ja, geil, einfach nur so flirten und wo man ja mittlerweile auch so denkt, als ob da nicht die Hälfte der Leute mindestens, die ein bisschen auch vielleicht Reality schaut, weiß, was da gleich um die Ecke kommt. Aber hier wurde auch gar nicht erst versucht, das so rüberzubringen. Da war hier Maki, der auch im Sommer aus der Normalus war, der ist mit seiner Freundin da und der ist, also das sind bestimmt gerade erst so 10 Minuten vergangen von der Sendung und er sagt dann schon so, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen die noch hier rein oder weil es ja, wir sind ja auch alle vergeben bis jetzt, die hier eingezogen sind. Da dachte ich schon so, hä, wieso weiß der das alles schon so genau oder wie kommt er da drauf? Ja, und die anderen sind dann auch recht skeptisch, dass das alles so bleibt und machen das dann so ein bisschen mit und lachen auch so über Calvin und über die Aufgaben. Aber man sieht denen schon an, dass sie so eigentlich drauf warten, dass dann irgendwas anderes noch passiert.
Ja, es ist im Prinzip auch ein bisschen ehrlicherweise die ehrlichere Version von Temptation Island, ne, weil du halt bei Temptation Island eigentlich auch immer die Situation hast, dass nur die Männer halt Scheiße bauen und ja, die Frauen halt alle dann so zusammenhalten und quasi einfach nur entsetzt quasi am TV-Bildschirm sitzen.
Stimmt.
Und aber man die ganze Zeit als Format natürlich irgendwie aufrechterhalten muss, ja, aber passiert vielleicht doch was in der Frauenvilla und natürlich passiert dann am Ende fast nie was. Und deswegen ist es jetzt einfach so, okay, wir sparen uns das, dass die Frauen irgendwie eine Versuchung da miterleben müssen, sondern die Männer machen das alleine. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie das erkennt, das ist auch halt absehbar, weil, also die Männer, ne, dass sie halt erkennen, dass hier irgendwie was faul ist, weil so ein Teasy oder so ein Marky, die wissen halt, mein Marktwert kommt in dieser Reality-Bubble daher, dass ich Single bin. So, ne, ja, Teasy sagt es ja auch, ja, genau. Ich war bisher nur in Dating-Shows. Ja. Was soll, also, dann heißt die Show halt auch Bro Island, dann nennen sie, ich hätte sie anders genannt, weil das erinnert ja wirklich an so eine Dating-Show. Ich hätte sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie halt irgendwas mit Challenge, ne? So irgendwie, dass es halt um so eine Challenge-Show geht.
Ja, genau. Und auch die Spiele, die sie sich da so fake überlegt haben, das ist ja auch wirklich no effort irgendwie, da so reingegangen ist, dass die dann eben so sagen, ja, ihr macht jetzt Schlammcatchen und wir geben euch jetzt hier Aufgaben, die ihr irgendwie machen müsst und so, geht in eine Bar und es ist ja alles so, ja, also sie ist jetzt, ne, da wundert man sich jetzt auch nicht, dass die dann auch schnell drauf gekommen sind, dass das nicht ewig so weitergeht.
Das war aber, finde ich, fast schon, da muss ich fast schon lachen, weil ja sich dann irgendwie vor so einer, auf so einem wunderschönen Meerespanorama, ne, da setzen sich dann quasi alle Frauen, alle acht oder was es ist, oder wie viele das sind, setzen sich dann dahin mit Charlotte Würdig und dann ist so Charlottes Selbsthilfegruppe, habe ich sie aufgeschrieben.
Ja, genau.
Und dann sagt jeder der Reihe nach, sagt quasi, was an seinem Boyfriend jetzt so scheiße ist. Und dann und dann nutzt man diese Schlammcatch-Challenge als Schnittbilder quasi und blendet dann immer, sagt irgendwie die Teasys Freundin, ja, Teasy hat, wir sind jetzt seit 5 Monaten zusammen und der hat mich da betrogen und parallel schneidet man halt in diese Slow-Mo-Bilder, wie es Teasy da Schlammcatcht und das halt bei jedem Einzelnen und es war wahnsinnig ermüdend, es war auch langweilig, ne, weil so ja, nach dem Motto, we get ewig. It, die sind alle scheiße, die sind alle bad boyfriends, ja. Das sagt die ja die ganze Zeit, also das ist jetzt für mich noch nicht entscheidend, was die alles konkret gemacht haben.
Ja, und irgendwie, es ist dann auch, ne, wenn das so hintereinander weg erzählt wird, ist es natürlich dann auch teilweise ein bisschen unangenehm, weil es ist ja jetzt kein Wettbewerb, wer jetzt der schlechteste Boyfriend ist. Aber es kommt dann natürlich zu so Situationen, wo dann also manche haben ja auch Kinder zusammen. Also es sind jetzt nicht nur so Paare, die irgendwie seit 5 Monaten zusammen sind oder so, sondern manche irgendwie auch seit über 10 Jahren und die haben halt ein Kind zusammen. Und wenn dann da irgendwas passiert oder irgendein Betrug, ist das natürlich irgendwie krasser, als wenn jetzt da die Nasrin sitzt, die ja auch bei Temptation Island war mit ihrem Freund und die sagt dann da so, ja, also mein Problem ist halt, ich will halt heiraten und er will das irgendwie nicht so richtig und er hat halt bei Temptation Island hatte er einen erigierten Penis beim Tanzen und dann die nächste ist dann erzählt halt irgendwie davon, dass sie halt da ausziehen musste mit ihrem Kind, weil das alles so, weil sie so traumatisiert war und so von diesem Betrug und dass sie dann fast gestorben wäre bei einem Autounfall und dann ist es so, ja, okay. Das ist irgendwie, the scale of bad boyfriend ist geht sehr weit auseinander.
Was ich auch grundsätzlich okay finde, aber ich finde die Präsentationsweise, dass man da eine Viertelstunde einmal komplett alle Vergehen durchgeht und alle das wirklich in einer Betroffenheit da schildern und so, das ist einfach, ich fand es einfach mega boring, so diesen Part.
Ja, also die erste Folge, die geht ja auch über eine Stunde oder so. Ja. Und es ist passiert jetzt nicht sonderlich viel. Und ich finde auch dafür, dass die dann auch da ewig saßen, ist bei den meisten nicht so rübergekommen, was da jetzt das Ziel sein soll. Also ich finde, man rafft irgendwie gar nicht, was passiert da jetzt so die nächsten Folgen. Und hat da jetzt jeder so ein Ziel, worauf sie hinausarbeiten wollen, was dann die Männer so ein bisschen, wie sie sich weiterentwickeln sollen, oder gibt's dann da vielleicht auch noch ein Ultimatum oder so, was gestellt wird, weil ich dachte halt zwischendurch, das geht irgendwie darum, dass dann jeder so, weil halt die eine da so meinte, ja, sie will eigentlich heiraten und der weicht dem immer so ein bisschen aus, weil das gibt's ja auch bei diesem ein Netflix-Format, wo dann eine Seite immer ein Ultimatum stellt und dann irgendwann nach ein paar Wochen kommen die wieder zusammen und müssen dann irgendwie sagen so, yo, heiraten wir jetzt oder nicht? Und da dachte ich halt, vielleicht geht das in so eine Richtung, weil bis jetzt Und ich habe ja eine Folge mehr gesehen. Verstehe ich noch nicht so ganz, was jetzt so der, ja, was so die Story werden soll. Also wohnen die da jetzt einfach alle zusammen und dann wird halt immer mal so ein Spiel gemacht mit denen? Also ich check's noch nicht so ganz.
Ja, genau, das ist jetzt dann auch meine Frage, aber davor noch Ende von Folge 1, also das ist ja dann so dieser Partyabend, ne? Ich habe es hier,
ja,
Calvins Klemmbrett, habe ich es genannt, weil der kam dann hier mit diesen zwei Klemmbrettern, wo dann die Aufgaben drauf standen, ne? Was ist jetzt am krassesten? Wie kann man jetzt der Babo-Bro werden?
Ja.
Und dann gehen sie einfach in so einen Club und da sind dann einfach, ich frage mich auch, wie das realisiert wurde, also so von der Crew, also wie konnte man einfach so sagen, okay, was hat man den Frauen gesagt, ne, in dieser Bar, wo die dann da gedreht haben, so irgendwie, also da kommen jetzt gleich Männer, ne, und die haben da gewisse Aufgaben zu erledigen und weiß nicht, seid ihr alle Single, also wie hat man die überhaupt dahin gekarrt, was sind das für Frauen da, die da irgendwie in, wo sind die auf Dings, oder, auf Teneriffa sind die, glaube ich,
Kann sein.
Wie die da,
gar nicht mitbekommen.
Wie die da einfach so rumstehen und dann so alles mit sich so machen lassen irgendwie auch. Und, ja. Und die Männer auch so, natürlich schöpfen die Verdacht. So, da stehen 5 Kameramänner, ja, irgendwie die ganze Zeit rum und filmen alles ins kleinste Detail. So, und irgendwie da steht halt, ja, lass da mal Alkohol aus seinem Bauchnabel trinken, zwinker, zwinker, so. Was glauben die denn? Also das ist ja wohl nicht,
ja,
das ist ja natürlich wissen die das und natürlich ist es denen aber scheißegal, ne? Dass die da gefilmt werden. Ich meine, selbst, ja, wenn die da was machen und die Frau sieht das zu Hause, ist doch das Gleiche als das, was jetzt passiert, dass sie es halt unmittelbar sieht. Also ich verstehe gar nicht, die werden gefilmt dabei. Natürlich wissen die das, dass sie da gerade was, ja, vor der Kamera tun und machen das offensichtlich, also ganz offensichtlich.
Ja, vor allem war das dann irgendwie auch so, also es hat jetzt auch dem ganzen Thema, dass die eben sagen, wir haben Bad Boyfriends, jetzt auch nicht gerade geholfen, weil dann eben die erste Aufgabe direkt ist, wir geben euch jetzt hier Aufgaben vor, die halt moralisch ein bisschen, also es war jetzt nicht übelst schlimm, was die machen mussten, aber halt auch ein bisschen unangenehm. Und dadurch, dass es dann aber von der Produktion vorgegeben war, ja, und die gesagt haben, ja, das ist halt ein Spiel, denkt man sich dann auch so, ja gut, aber
ja,
die haben ja jetzt nicht, sind ja jetzt nicht selber auf die Idee gekommen, zu sagen, ich ziehe mich aus und hier trinkt einer einen Tequila aus meinem Bauchnabel.
Ich finde auch, das ist ja so,
also, hä?
Echt so ein denkbar schlechter Move, um diese Spirale bei Temptation Island.
Ja.
Gibt's ja immer dieses, er macht was Schlimmes, sie ist sauer. Er macht, ja, was Schlimmes, weil sie sauer ist. Sie ist noch mehr sauer. Er macht wieder was Schlimmes, weil er, also, ne, diese Spirale muss ja irgendwann, ja, mal, ja, gestaltet. Und das wird jetzt hier gestaltet durch so einfach, ja, macht mal irgendwas, das ist hier ein Spiel. So. Und nur so geht dieses Format überhaupt mal los. Also nur so kann es überhaupt starten, dass die jetzt irgendwas Schlimmes machen und jetzt können sich die Frauen über irgendwas aufregen. Aber man merkt halt so voll, das wäre normalerweise nicht passiert. So.
Ja.
Also obwohl das alle Bad Boyfriends, ja, sind, aber sie wirken fast so, als müsste man so ein bisschen mit ihnen Mitleid haben, weil sie werden da halt auch, ja, ein bisschen in so was reingeschrieben.
Ja, und die machen dann ja auch untereinander, teilen sie sich dann so die Aufgaben auf, wo dann schon der eine irgendwie, Marki, glaube ich, sagt, ja, nein, nein, ich mache das mit dem Bauchnabel, das geht schon. Wo ich dann so denke, ja, gut, aber die anderen wollen es ja dann offensichtlich gar nicht machen, aber ich soll jetzt denken, dass die einfach alles machen, ohne drüber nachzudenken. Also es passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, das war geil, ne? Als dann die einzelnen Sachen so durchgegangen wurden, Marki dann so meinte, nee, das kann ich machen hier, das geht, das ist hier kein Problem, das mache ich. Also, ja. Dass sich die Aufgaben so aufgeteilt wurden.
Also wenn das jetzt kein Spiel wäre, dann wäre sie schon angepisst, aber sonst, ja, es geht schon klar. Und die saß da so im Bus, was? Das war irgendwie alles so aufgesetzt.
Ja, beide sehen schlecht aus, ne? Man, also die Männer, wie gesagt, denen nimmt man das eher. Man hat eher Mitleid, dass die das jetzt machen müssen und bei den Frauen wirkt es halt todesaufgesetzt. Also genau das Gegenteil wird bei mir ausgelöst, eher, dass ich so gar nicht denke, das sind jetzt wirklich Bad Boyfriends, sondern das sind halt, ja, Leute, die irgendwie da so reingestürzt werden von der Redaktion und eigentlich, ja, Bad Boyfriends wären, aber jetzt ist es halt einfach so redaktionell initiiert alles.
Ja, vor allem bis jetzt, also ich weiß ja nicht, vielleicht
was wird passiert das
noch
denn
ein
jetzt?
Bisschen. Also in der, warte, wie hat die erste Folge geendet? Mit diesem.
Ich habe noch den Anfang von Folge 2 dann auch gesehen. Also die kommen dann da, also es die haben dann so eine Challenge, wo sie irgendwie so ein Bild nachstellen müssen und dann so quasi so freezen müssen.
Aber das war so dumm. Das war so richtig dumm. Müssen da so Boyband-Poster quasi müssen die nachmachen. Und wer das am besten und am schnellsten macht, der bekommt dann den Punkt, also in dieser Fake-Bro-Island-Sendung. Und während die da stehen, geht dann halt im Hintergrund das Tor auf und dann kommen halt die ganzen Freundinnen rein mit Schollerte würdig.
So, und Calvin meint die ganze Zeit, nee, stehen bleiben, nicht bewegen, nicht bewegen, ja. Nicht bewegen.
Ja. Beim Calvin auch, ey, der hat dann dieser Fake-Moderator-Rolle, muss er auch so die übelst einfachen Sachen erklären und er liest alles ab. Ja. Wo ich so denke, Junge, du hättest die drei Sätze jetzt ja auch mal merken können. Es geht darum, am Ende der erste Babo Bro zu werden und dann alles immer da abgelesen und die Männer gucken sich immer nur so an. Okay.
Also diese Show könnte nur Calvin moderieren, wirklich. Der passt hier so gut dazu.
Ja, ja.
Naja, genau, aber was, okay, wie geht's da weiter?
Ja, die kommen rein und dann stehen sie da halt wieder alle so aufgereiht und sagen dann alle nacheinander quasi zu ihrem Boyfriend, sagen den quasi so, ja, ich wollte mal, dass du Verantwortung übernimmst und nicht nur wie zu Hause irgendwie, immer nur zockst oder was die eine da gesagt hat, wo ich auch so dachte, Junge, das ist nicht dein Ernst, dass ihr irgendwie ein Kind zusammen habt und du machst dann alles alleine und dein Typ, das war ja der mit den, diesen mega blauen Kontaktlinsen, ja, da musste ich mega lachen, weil der sieht aus wie dieses Miley Cyrus Meme.
Tyrone.
Kennst du das?
Also ja,
genau.
Ja.
Genau, da muss ich so, das fand ich so funny, dachte so, was, warum ist das? Hat er sich irgendwann gedacht, heute mache ich mir einfach mal hellblaue Kontaktlinsen rein, das ist doch, wäre doch geil. Naja, ja, und dann sagen die da eben alle ihren Satz und dann wird so, aber da wird halt auch nicht so richtig klar, was jetzt da deren Mission werden soll, weil bei manchen ist es ja auch eher ein bisschen schwammig so, dass die halt so sagen, ja, du bist halt kontrollierend und so, so wie Joshua, der ist ja auch wieder mit dabei. Und bei dem ist ja seit eigentlich 100 Millionen Jahren klar, dass er einfach ein absolutes Kontrollproblem hat und einfach sexistisch as fuck ist. Und jetzt ist er da mit seiner Freundin und die sagt natürlich, ja, also der, wenn wir dann telefonieren, dann macht er auch immer Outfit-Check mit mir und guckt dann, was ich so anhab. Ja, dann denke ich mir so, was soll da aufgearbeitet werden in dieser Zeit oder wie soll sich da irgendwas ändern, wenn noch nie sich irgendwas bei dem geändert hat? Also egal mit wem der zusammen war oder in welcher Sendung der war, das war ja immer das Problem, dass der übelst unsicher ist, denke ich mal, und dann ja, das irgendwie auf seine Freundin so projiziert. Ja, und dann ist dann noch der nächste Twist, dass die Männer nicht in dieser Villa bleiben, sondern dass dann eine Charlotte Würdig da so eine extra Tür zum Hinterhof öffnet und da stehen dann in so einem Kreis so Wohnwagen und da müssen die dann schlafen, halt wie so auf so einem Campingplatz und auf so Europaletten können die sich dann hinsetzen und haben dann auch so eine Mini-Küchenzeile, wo sie sich dann. Ja, also es ist halt einfach so ein Hinterhof da, wo die dann auch zu zweit in so einem kleinen Campingbett schlafen müssen. Und dann sind natürlich auch alle so abgefuckt und so. Ja, und das hat mich halt auch so an Promi-Büßen erinnert oder auch an die bei Couple Challenge, da war doch das auch so ein bisschen so Outdoor-mäßig beim letzten Mal, wo die da so saßen. Und ja, das macht halt so ein bisschen Sinn, weil die haben dann da auch mit Absicht alles so ein bisschen dreckig gemacht, dass die dann da eben auch für alleine so aufräumen müssen und putzen müssen, weil anscheinend machen das viele von denen halt auch nicht zu Hause. Gen, habe ich auch noch nie zuvor gehört. Mhm. Naja. das ist dann so, dass der Konfliktpunkt. Und dann gab es in der zweiten Folge auch noch ein Spiel, was ich auch dusselig ohne Ende fand. Also wirklich, da dachte ich so, ich check es nicht. Das macht doch keinen Sinn. Warum haben die ja wirklich ernsthafte so Sachen, wo man so sagen kann, yo, das ist irgendwie ein schlechter Typ und warum bist du mit dem zusammen? Und dann ist das Spiel, dass die da auch wieder alle stehen und dann so Charlotte würde ich es so ankündigt mit, ja, Mädels, denkt ihr denn, eure Männer kennt? Also, kennen die euch überhaupt richtig? Und dann sagen alle so, ja, ich denke schon, aber manchmal hören sie halt nicht zu. Und dann ist halt das Spiel quasi so ähnlich wie beim Sommerhaus, wo dann immer so diese Grütze da über den Kopf geschüttet wird. Nur ist es da dann diesmal so, dass halt die Männer alle nebeneinander stehen und alle um ihren Oberschenkel so ein Stromband bekommen. Und dann wird halt immer eine Frage gestellt, so von wegen, also manche Fragen waren noch okay. Da habe ich so gedacht, ja, das ist schon, geht schon. Zum Beispiel, wie heißen die Eltern von Angelika oder so mit Vornamen? Und dann zeigen sie natürlich auch die Typen, die das nicht wissen nach 10 Jahren Beziehung. Also, egal, muss jeder wissen irgendwie, mit wem er da in einer Beziehung sein will. Oder immer wenn es falsch ist, dann bekommen die halt so einen Stromschlag, der anscheinend so krass sein muss, dass da einfach beim ersten Mal fällt Tizi einfach um. Also kommt so der Stromschlag und erst so innerhalb von 0,5 Sekunden liegt er einfach auf dem Boden. Weiß ich nicht, wie stark das eingestellt war oder ob die ein bisschen empfindlich sind. Und andere Fragen sind dann aber halt wirklich wie im Sommerhaus so, wie hoch ist der Bodycount von Alessandra oder so. Hm. Wo ich so denke, erstmal, wen juckt's? Und was hat das jetzt irgendwie mit Zuhören zu tun? Oder irgendwie mit einer Beziehung, wo man seine Partnerin kennt? Also, ja, es gibt dann danach halt so ein bisschen Diskussion und also zwischendurch wird ja dann auch gegengeschnitten, wenn die in der Villa sind oder irgendwie miteinander diskutieren, die Paare, dass man dann eben Charlotte und Calvin auch sieht in ihrem Haus oder Hotel, die dann eben auch so Szenen sehen und das so ein bisschen kommentieren. Das finde ich eigentlich ganz gut so, aber ist jetzt auch nicht super interessant. Also das führt dann schon so zu Diskussionsmaterial, dass da manche Typen eben sagen, nein, ich will das gar nicht wissen und deswegen, ich gucke ja nur in die Zukunft mit dir und ich brauche da auch keinen Bodycount oder so und deswegen weiß ich das nicht so. Aber trotzdem denke ich mir so, wen juckt's? Also was hat das denn jetzt wirklich mit einer Person zu tun und ob du die kennst? So, also das mit den Eltern war dann schon so ein bisschen ein besseres Beispiel. Aber das hat sich auch wieder ewig gezogen, dass dann da eben irgendwie 100 Mal auf diesen Strom-Button da gekloppt wurde und sich dann alle gefreut haben. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Und wenn das jetzt auch immer so weitergeht, also es ist ja jetzt keine Aufarbeitung oder so. Ich weiß nicht. Und es sind halt auch so relativ billige Spiele, dass dann da einfach alle stehen und dann ja, immer so eine Frage gestellt wird oder vielleicht ich hab dann nämlich auch, weil, ja.
Nee, ich denke nur gerade, vielleicht machen sie ja wie bei Prominent getrennt halt auch so, dass jeder mal so rausgehen muss und quasi so ein Gespräch führen muss.
Genau, ja, das dachte ich auch, weil Charlotte wäre ja auch ganz gut für solche Gespräche, weil die ist ja auch immer ganz gut, dann auch mal noch so extra nachzufragen und so. Hat sie ja auch bei Prominent getrennt in diesem Wiedersehen auch ganz gut gemacht.
Hatte ja auch einen Bad Boyfriend.
Es
würde
Sinn ergeben. Sie?
Ja.
Ach so, wegen sie, du meinst. Ja. Ja, und also ich finde, sie könnte auch ein bisschen mehr eingesetzt werden, wenn man sie da schon als Moderatorin hat. Weil es ja schon eine der besseren, also ich bin auf jeden Fall froh, dass sie das jetzt macht und jetzt nicht irgendwie Sophia Tomala oder so. Ist ja schon ein bisschen ernstzunehmendere Person. Das würde halt noch Sinn für mich ergeben und ob dann wenigstens die Frauen noch so ein bisschen mehr irgendwie so einen bestimmten Punkt raussuchen müssen, den sie halt irgendwie erreichen wollen oder dass sie irgendwas ändern, dass sie halt sagen, entweder das und das passiert oder das ändert sich oder es ist halt vorbei. Aber es macht jetzt im Moment nicht den Eindruck, dass es wirklich so make it or break it sein wird.
Ja, ey, also für mich macht das Format halt von Beginn an. Und vielleicht ist auch das Ding, dass ich dadurch jetzt wieder nochmal mir vor Augen geführt habe, dass Temptation Island von seinem Versuchsaufbau schon die fairere Angelegenheit ist, halt ohne Vorverurteilung zu sagen, okay, die Männer sind die Schlechten und die Frauen sind die Guten.
Ja.
Es ist zwar immer so, aber das tut dem Format aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht gut, wenn man sagt, ihr seid schlecht und die sind gut, weil du dadurch, ja, wie gesagt, das automatisch hinterfragst und halt dir denkst, weiß ich nicht, ob die alle, also erstens auf dieselbe Art und Weise alle so schlecht sind und zweitens, wer weiß denn, ob die Frauen nicht auch teilweise Vergehen begangen haben und so weiter. Also da gehören ja schon auch irgendwo dann zwei dazu. Nicht immer, ne, aber schon, ne, wenn ich jetzt so eine 11-jährige Beziehung denke, dann weiß ich nicht, ob ich da wirklich alles ihr so glaube als Kronzeugin, die da irgendwie alles so sagt. Ich weiß nicht. Man hinterfragt es auf jeden Fall. Und anstatt bei Temptation Island, ne, dass ich halt sehe, okay, hier geht jemand über eine Grenze, dann verstehe ich auch ihre Reaktion. Aber von Beginn an quasi so zu tun, als, nee, das sind die Bad Boyfriends, das ist einfach so, das ist halt, so heißt das ja hier auch, deswegen, die sind schon sehr bad, alle.
Das ist ja, halt, vor allem führt es ja auch, man sieht es ja auch, was du eben gesagt hast, also ich weiß gar nicht mehr, ob das auch noch in der ersten Folge war, aber in der zweiten kommt es dann eben auch schon zu so einer komischen Diskussion, dass der Josh mit Nasrin, stehen die da so und er sagt dann auch so, ja, ich finde halt, also wir haben da auch so drüber geredet, wir Männer, und eigentlich wir finden, wir sind gar nicht so bad. Und ihr seid jetzt eigentlich, weil ihr habt uns ja jetzt auch angelogen und ihr habt ja gesagt, so, also ihr habt uns ja gar nicht gesagt, dass ihr auch hierher kommt. Und manche haben ja gesagt, sie fahren in Urlaub, während wir weg sind. Das ist ja auch eigentlich eine Lüge. Und drehen sie sich das natürlich so hin, dass sie jetzt gar nicht, also dass sie auch gar nicht so richtig verstehen, warum sie da jetzt sind. Und dann kann ich es auch in dem Moment teilweise verstehen. Natürlich nutzen die das auch für sich, indem sie halt so sagen, hä, aber ich hab doch, es ist doch eigentlich alles gut und warum bin ich jetzt hier und du bist ja eigentlich die Lügnerin. Aber es ist dann halt das Problem des Formats, dass die uns ja in dem Sinne wie eben bei Temptation gar nicht zeigen können, was jetzt wirklich das Problem ist so. Ja. Und ich hab dann auch, es gibt ja auch die, ist ja von ITV die Show und die gibt's halt auch seit, keine Ahnung, 2 Staffeln, glaube ich, gibt's die halt auch im Britischen. Und da habe ich halt auch reingeguckt, weil ich halt wissen wollte, ob es halt exakt genauso ist, weil ich halt die ersten 2 Folgen bei uns so boring auch fand und irgendwie so komisch. Und der Aufbau ist schon sehr ähnlich. Ich habe nur das Gefühl, dass da die Moderatorin auch ein bisschen mehr drin ist. Weil ich habe dann auch einmal gleich das Finale so angemacht. Und da gibt's dann nämlich auch, da ziehen dann auch nach und nach so Paare aus, die manche Aufgaben nicht erfüllen oder keine Ahnung. Und am Ende gibt's da eben nämlich auch so ein Ultimatum, so was da gestellt wird, wo die dann so sagen, ja, entweder du machst jetzt das und das oder ne, wir trennen uns halt. Ja, also das ist schon relativ ähnlich. Aber da wird dann zum Beispiel auch so in der Mitte der Staffel ungefähr, werden dann auch die Handys von den Männern genommen. Und dann geht's eben auch so um so ein Vertrauensding, dass halt die Frauen da durchs Handy schauen dürfen und so, weil es dabei manchmal darum geht, dass die eben ständig immer noch mit anderen Frauen irgendwie schreiben und so. Und da dachte ich mir dann auch so, ob das da auch passiert. Aber da ist ja dann der Gag, dass die ja eh ihre Handys gar nicht haben, wenn die in so einem Format sind. Also weiß ich nicht, ob das da dann mal eingebaut wird bei denen, wo so das Vertrauen so ein bisschen das Problem ist, weil dann würde man wenigstens ein bisschen mehr so einen privateren Einblick bekommen, weil bis jetzt ist halt alles so mega schwammig. Mhm. Also man weiß halt so ungefähr, ja, Tizi hat in der Kennenlernphase schon was mit anderen gehabt. So, das war's. Und jetzt sind die, jetzt sagt er natürlich, naja, ja, okay, aber das ist ja jetzt irgendwie 7 Monate her und seitdem war es doch ganz okay. Also ich weiß nicht.
Ja, für mich funktioniert es nicht, kurz gesagt. Es ist, ich verstehe den Gedanken irgendwie, also ich verstehe, warum man auf die Idee kommt, aber für mich hätte man das schon in so einem Prototypen, so während der Entwicklung merken können, dass das irgendwie alles nicht so ganz aufgeht, der Plan. I don't know. Und Man kann auch dazu sagen, Santino, der könnte vielleicht auch, könnte uns häufiger begegnen, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, habe ich auch schon so gedacht. Vor allem alleine, weil die auch dann betont haben, dass der ja schon seit Kindheitstagen mit Teasy befreundet ist. Ja. Dachte ich dann auch so, ja gut, dann vielleicht tauchen die dann nochmal irgendwo auf oder die werden ja dadurch jetzt auch ein bisschen so mitbekommen, was das so für ein Typ ist und dass er vielleicht auch mit anderen noch, die auch schon im Fernsehen waren, da irgendwie ja mit denen zu tun hat.
Ja, als dann Calvin kam und so gemeint hat, ja, nee, wir machen hier Partyurlaub, es ist doch hier Bro Island und so. Und dann gab es so einen O-Ton von ihm, ja, nö, wir saufen, wir feiern, wir labern Scheiße, so wie es halt sein muss. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr ehrlich. Und ja, so kann man das schon mal auch gut zusammenfassen.
Ja. Ja, mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir dann noch die dritte Folge angucke. Oh, das hat mich ja auch aufgeregt. Am Ende der zweiten Folge wollen die dann nämlich auch noch so einen Cliffhanger machen. Und der ist so schlecht. Der ist einfach schlecht. Weil da kommen die dann, sagen die dann so, ja, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Und die Frauen machen sich dann halt so schick und dann wird so gesagt, ja, wir machen heute einen Filmabend und die Männer kommen dann auch dazu und dann ist halt so eine große Leinwand gespannt und dann sieht man am Ende halt nur so, dass erst so alibimäßig diese Bilder gezeigt werden, die Frauen, wo die so vorgestellt wurden, wo dann eben alle sich, ne, was halt immer so gedreht wird, die stehen da an irgendeiner Klippe und drehen sich dann um und werden so gefilmt und haha. Werden dann quasi so vorgestellt und dann ist so ein Schnitt. Und dann wird halt da irgendwas anderes gezeigt, was man aber auch noch nicht sieht als Zuschauer. Man sieht dann nur so die Reaktion der Frauen und auch so der Männer, die dann so so die Augen verdrehen oder so die Hände vors Gesicht schlagen. Aber da denke ich mir auch so, ja, wow, das ist doch jetzt kein guter Cliffhanger. Ihr müsst doch schon ein bisschen anteasen, was da gezeigt wird und nicht einfach nur
ich find's
irgendwas
einfach,
anderes wird dann gezeigt. Es ist so
ich find's aber wirklich schlecht erzählt. Ja, ich würde es auch schlecht erzählen.
Ja.
Das ist auch mein Problem mit der ersten Folge gewesen. Das ist
komisch.
Diese Viertelstundensequenz mit den ganzen Vergehen und so. Das ist, also, das macht man doch heute auch nicht mehr. Also, wenn ich mir so The Race anschaue oder selbst wenn ich mir mittlerweile so Einzüge anschaue bei Prominent getrennt oder bei Promis unter Palmen oder sowas, die alle checken, dass diese Vorstellungssachen, dass die wirklich ermüdend sind und wir müssen uns da neue Sachen einfallen lassen. Und da wird einfach gesagt, nee, wir setzen uns jetzt hin und wir machen wie so eine Talkshow quasi, wo Charlotte Würdig einfach wir gehen jetzt jede von den 8 Frauen durch, die sagt, alle sagen, nee, da hat das und das gemacht und wir sehen immer dieselben Bilder. Das ist wirklich eigentlich eine Frechheit.
Ja, gut, man weiß auch nicht, wie eng das da teilweise ist, wenn die so Formate übernehmen, wie nah die da dann dranbleiben müssen. Keine Ahnung, ob das halt so bleiben müsste, aber ja, man hätte es trotzdem irgendwie anders erzählen können. Und gerade weil es halt auch auf ein RTL Plus Format ist, wo ja auch, weiß ich nicht, also ich denke dann halt immer, jo, ihr habt ja schon so viele Sachen irgendwie gemacht. Warum ist das jetzt wirkt das auf einmal, als wäre das so ein bisschen von so einem Spartensender, so eine Reality-Show.
Ja, es wirkt auch einfach nicht so fresh und nicht so gut produziert einfach.
Es wirkt alles ein bisschen zäh. Und ich verstehe auch nicht, warum die Folge eine Stunde gehen muss.
Ja.
So, kürzt es doch runter auf wenigstens 45 Minuten. So, das ist ja okay, aber eine Stunde ist echt dafür, dass da relativ wenig passiert und jetzt auch nicht zwischendurch ein lustiges Spiel kommt oder so oder ein aufwendigeres Spiel. Es ist schon ein bisschen frech.
Ja. Ich finde eine Stunde 54 auch ein bisschen frech, wenn jetzt da nicht irgendwie noch so ein tolles Spiel kommt. Deswegen kommt auch keins mehr. Deswegen würde ich sagen, ist diese Folge jetzt auch am Ende. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung zu den Bad Boyfriends in die Kommentare schreiben oder auch, Nathalie hat vorher das Stichwort Hausaufgaben gesagt. Was sind denn so Sachen, die wir unbedingt schauen müssen, die wir vielleicht verpasst haben? Und damit meinen wir natürlich die kleinen, oft übersehenen Perlen im Fernsehen. Sagt sie uns gerne und dann schauen wir da gerne rein. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, schaut in die Shownotes und zusätzlich danke an Nathalie.
Sehr gerne.
Auch von mir sehr gerne. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Und ja, jetzt könnt ihr schon mal abschalten und wir saufen jetzt erstmal und labern noch ein bisschen Scheiße. Bis dann. Tschüss.